Ich habe jetzt gar nicht. Erik, sag mal was.
Hallo?
Hallo. Hallo. Falsches Mikrofon eingeschaltet. Schönen guten Abend.
Hallo beim Chaos Radio 104. Genau.
Mach du das mal.
Ist dran. Eigentlich mein Mikro richtig? Ich höre mich hier totales Echo und alles.
Na, schalt mal, kann sein, dass du da den falschen Abhörpunkt. Leuchtet bei dir ein Knopf, wo Radio draufsteht?
Nee, egal. Solange ich vernünftig klinge draußen, dann geht es schon. Machen wir gleich erstmal alles. Wir wollen heute Abend reden über den Sicherheitswahn, der uns bevorsteht zwischen Bundestagswahl und den schrecklichen Anschlägen von London. Kaum waren die Opfer geborgen, gab es die ersten Forderungen nach mehr Videoüberwachung, nach Aufzeichnungen von sämtlichen Telefongesprächen, also den Telefondaten und E-Mails, Internet, alles soll überprüft werden. Es gab Überlegungen, ob wir vielleicht irgendwelche Bilderkennungssysteme, Gesichtserkennungssysteme an die Videoüberwachungssysteme knüpfen können. Leute haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob man vielleicht jeden U-Bahn-Gast vorher röntgen kann oder irgendwie das Gepäck absuchen kann. Wir wollen heute Abend mal diese ganzen Sachen ein bisschen beleuchten, wollen mit euch darüber reden. Was denkt ihr? Haltet ihr das für eine angemessene Sicherheitsmaßnahme oder glaubt ihr, dass es der Demokratie schädlich ist? Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr permanent von Videokameras überwacht wird? Glaubt ihr, dass es der Sicherheit dient oder fühlt ihr euch eher unwohl dabei? Und ja, wir haben zwei Experten im Studio noch dazu, zu dem Thema.
Das eine ist der Erik, dessen Mikrofon jetzt hoffentlich funktioniert. Sag mal was, Erik.
Hallo.
Aha, das klingt schon etwas besser. Du musst natürlich ein wenig näher an das Mikrofon rangehen.
Das ist bei dem Stuhl ein bisschen schwierig.
Apokalyptische Geräusche.
Hallo.
Der Erik ist von der TU Berlin, hat mitgearbeitet in einem Projekt zum Thema Videoüberwachung. Das heißt, er hat wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gewonnen, oder?
Ja.
Danke. Und der Ralf von der Uni Bremen. Was machst du an der Uni Bremen? Warst du nicht mal hier in Berlin auch?
Ich war mal in Berlin, bin im Moment noch am Pendeln, bin aber seit 2 Jahren an der Uni Bremen angestellt in einem Projekt zu Datenschutzregulation im Internet und bin nebenbei noch aktiv in diversen Netzpolitikorganisationen, vor allem im Moment European Digital Rights, wo es auch viel um Datenvorratsspeicherung im Internet geht.
Auch das unser Thema hier im Chaos Radio 104 und ihr an den Radios seid herzlich eingeladen mitzureden, an der Fritz Hotline anzurufen unter 0331 70 97 110.
Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz. Scheinasylanten, überall, überall Scheinasylanten. Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz. Auf das Podest vor dem öffentlichen Amt tritt ein namhafter Mann, allen bekannt. Dauernd an Hand gewandter Worte und eines Mikrofons die Abnahme der Sicherheit im innerstädtischen Bereich und den damit verbundenen Verlust der Aufenthaltsqualität im gesamten Citygebiet. Und so ist das Gebot der Stunde und das befürworten die Menschen im Lande, insbesondere Sie, meine Damen. Ja. Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz.
Foyer-Desar, Hubschraubereinsatz. Wobei Hubschraubereinsätze ja doch dann eher, glaube ich, die dienen der Aufklärung, oder? Oder auch der Prävention. Also Graffiti-Sprayer wollen sie auch damit fangen, nachdem gesprüht wurde, oder?
Richtig, wir hatten ja letztens in Berlin erst die große Diskussion darüber, wo es darum ging, ob Graffiti-Sprayer nachts von Hubschraubern vom Bundesgrenzschutz verfolgt werden sollen oder nicht. Wo sie den Leute gesagt haben, die können nachts nicht mehr schlafen, wenn die Hubschrauber da durch die Häuser kreisen. Und überhaupt wäre das ja wohl ein bisschen überdimensioniert alles. Da passt das Lied natürlich wie Faust aufs Auge. Aber auch insgesamt soll es ein bisschen demonstrieren, dass da möglicherweise manchmal ein bisschen mit falschem Maß gemessen wird oder da auch gerade bei den Forderungen nach so einen Maßnahmen dann mal maßlos überzogen wird. Möglicherweise.
Chaos Radio 104, Verzeihung, Chaos Radio 104 ist es, was ihr hört. Und die Videoüberwachung und sonstige technische Maßnahmen zwischen, wie hast du es genannt?
Zwischen London und Bundestagswahl.
Zwischen London und der Bundestagswahl, da geht es heute Abend in der Sendung. Ja, der sogenannte internationale Terrorismus oder islamistische Terrorismus. Der internationale ist wieder mal ein willkommener Grund für insbesondere die Innenminister der Länder und auch des Bundes, einige, sagen wir, bürgerliche Freiheitsrechte einzuschränken oder abzuschaffen.
Auf den Prüfstand zu stellen, wie es so schön heißt.
Ja, genau. Reform heißt ja mittlerweile auch Abbau. auf den Prüfstand zu stellen. Und eins, was sie sehr gerne auf den Prüfstand gestellt haben wollen, ist natürlich die Videoüberwachung. Da hat auch insbesondere der bayerische Innenminister Günther Beckstein sich sehr hervorgetan. Der hat nämlich vor über einem halben Jahr schon gefordert, dass es doch langsam an der Zeit wäre, zumindest die Autobahn, die Bundesautobahn, lückenlos Video zu überwachen, damit man eben dann auch viel schneller Straftätern nachkommen kann, also geklaute Autos finden kann, genau. Und gleichzeitig
geht es nicht um Videoüberwachung, also nicht um das Bild, sondern um das Kennzeichen. Also die Technik, die wir jetzt in den Mautbrücken ja schon eingebaut haben, soll dann im Prinzip flächendeckend nicht nur für LKWs, sondern auch für Kraftfahrzeuge eingeführt werden. Das heißt, dass dann wirklich alle Fahrzeuge, die über die Autobahn fahren, standardmäßig gegen irgendwelche Fahndungslisten abgeglichen werden oder natürlich auch aktuell dann mal kurz zwischengespeichert werden und der Polizei zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Polizei kann dann im Prinzip auf Knopfdruck an sich, also die Technik würde es zumindest hergeben, auf Knopfdruck feststellen, wo dann im bestimmtes Auto gerade ist, auf welchem Autobahnabschnitt.
Wenn es eingebaut ist in die Mautbrücken, Erik, wird es dann auch gemacht?
Der Abgleich?
Ja. Ohne, dass sie es uns erzählen? Also
würde ich in Deutschland nicht von ausgehen. Also, nee.
Warum nicht?
Weil die Datenschutztradition hier doch noch relativ stark ist und sich die Polizei da weitgehend, ich meine, sicher gibt es Einzelfälle, aber weitgehend dran hält.
Also wir hatten ja gerade im Zug der Videoüberwachung, wer heute ein bisschen tagsüber Fritz gehört hat, es war ja ein Themenschwerpunkt heute Morgen. Es ging darum, dass die Berliner U-Bahn jetzt ein bisschen mehr Video überwacht wird. Wer U-Bahn fährt, aufmerksam U-Bahn fährt, wird gemerkt haben, dass die neueren U-Bahn-Züge auf jeden Fall auch alle eine Videokamera eingebaut haben. Das sind sogenannte Dome-Kameras oder also Fixed-Dome-Kameras. Das heißt also, welche, die sich nicht drehen, aber trotzdem so einen halbrunden, dunkelgrauen oder dunkelgetönten halbrunden Kreis unten dran haben. Und da ist eine Kamera drunter. Und diese Kamera zeichnet alles auf, beziehungsweise also nimmt elektronisch alles auf, was in der U-Bahn passiert. Jede Person, die da sitzt, und was sie tut. Und je nachdem, ob denn was vorgefallen ist oder nicht, können die Daten gespeichert und hinterher auch ausgewertet werden. Es ist jetzt ein Modellversuch, so heißt es, für Berlin auch beschlossen worden, wo diese Überwachung ausgeweitet werden soll und die Daten auch 24 Stunden gespeichert werden dürfen.
Finde ich das gut oder finde ich das schlecht?
Ja, das wollen wir eigentlich von euch wissen.
Auch. 0331 70 97 110. Gefällt es euch, in der U-Bahn zu sitzen, die mit einer Videokamera überwacht wird? Oder gefällt es euch gerade nicht? Und wenn es euch gefällt, warum gefällt es euch? Wenn es euch nicht gefällt, warum gefällt es euch nicht? 0331 70 97 110. Ihr seid eingeladen zu berichten an der Fritz-Hotline und hier im Chaos Radio 104.
Jo, und vom Erik würde ich gerne mal wissen, wie Berlin denn da eigentlich insgesamt aufgestellt ist. Das heißt also, das, was der Herr Körting, unser Innensenator, heute gesagt hat, klang eigentlich ganz vernünftig, dass er gesagt hat, dass es also nicht unbedingt mehr Sicherheit bringt und dass es eigentlich nicht das Ziel der Berliner Regierung ist, dass sie da unbedingt, also der Berliner Landesregierung, dass sie da nicht unbedingt mehr Überwachung haben wollen und dass man das schon irgendwie auf Schwerpunkte, auf Brennpunkte begrenzen müsste. Wie ist es insgesamt im gesamtdeutschen oder im europäischen Kontext mit der Videoüberwachung hier in Berlin?
Also man muss unterscheiden, denke ich, zwischen privater und polizeilicher Videoüberwachung. Und in der polizeilichen Videoüberwachung ist Berlin heute eigentlich die große Ausnahme, weil es keine Überwachung von, also keine polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätzen in Berlin gibt. Im Gegensatz zu halt diversen anderen Bundesländern. Berlin ist da wirklich noch zusammen mit Schleswig-Holstein und Hamburg derzeit die große Ausnahme, wobei in Schleswig-Holstein und Hamburg auch kürzlich oder in Hamburg kürzlich das Polizeigesetz geändert wurde. In Schleswig-Holstein soll es kommen.
Woher kommt es, dass gerade die drei Bundesländer noch die Ausnahmen sind? Verpennt, Faulheit oder
nee, politische Konstellation. Aha. Also einfach hier in Berlin eine rot-rote Koalition, in Hamburg ja lange Zeit ein SPD-regierter Senat, in Schleswig-Holstein halt auch eben SPD. Mhm. Und das hat sich halt praktisch mit den Wahlergebnissen jetzt in den letzten Monaten, Jahren geändert.
Das heißt also, wir sind da eigentlich noch so ganz gut freiheitlich gesehen.
Ja, relativ unüberwacht.
Andere Städte sehen ja, glaube ich, anders aus. London ist, glaube ich, fast flächendeckend überwacht und wir haben eine Anruferin aus Dresden. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Hallo. Du kommst gerade aus London zurück.
Ja, das ist richtig.
Wie sieht es denn da aus?
Also in London ist ja sehr viel Video überwacht, wie ich heute festgestellt habe und die letzten Tage, besonders halt auch die U-Bahn. Aber ich muss sagen, also in den U-Bahn oder so, das hat mich jetzt nicht besonders gestört, dass ich da überwacht werde.
Ist es denn da wirklich auch sichtbar? Also das heißt, sieht man die Kameras oder sind die dann eher versteckt angebracht?
Die sind eigentlich ziemlich sichtbar. Also in den Tunnels als auch in den Bahnen an sich und in der Stadt auch. Also man sieht die schon.
Und wie fühlst du dich insgesamt dabei? Also das heißt, sozusagen, wo wäre für dich die Schmerzgrenze bei Kameras? Wie weit würdest du dich von Kameras denn noch verfolgen lassen?
Also ich sag mal so, wenn das an irgendwelchen Sicherheitsgebieten ist, also oder wo die Öffentlichkeit viel zusammentrifft, wie jetzt in U-Bahnen oder in irgendwelchen öffentlichen großen Einrichtungen, dann ist es okay, aber sobald es dann halt wirklich in die Privatsphären reingehen würde, dann hört es natürlich auf.
Da gab es mal eine legendäre Webcam, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, in Frankfurt am Main, auf irgendeinem Bankgebäude. Das war eine schwenkbare, zoombare Webcam. Damit konntest du wirklich ins Wohngebäude gegenüber reingucken und Gesichter erkennen, wenn du wolltest.
Aha.
Fällt mir da gerade ein. Vielleicht kennt jemand noch die Adresse von dieser Kamera. Wir wären sehr dankbar, wenn wir das mal gesagt kriegen hier. Ebenfalls 0331 7097 110. Elisabeth, ist das denn, aus welchen Gründen würdest du denn befürworten, dass Kameras da sind?
Also, ja, jetzt gerade so in den U-Bahnen oder so ist es halt, man hat es ja bei den Anschlägen dann gemerkt, dass man dann relativ schnell auf die Täter kommen konnte dadurch. Oder auch bei den Autobahnen, denke ich mal, auch Unfallvorhergänge besser danach zu vollziehen, ist vielleicht gar nicht schlecht.
Also zur Aufklärung hinterher.
Ja.
Glaubst du den Politikern, die sagen, sie könnten damit Anschläge oder Überfälle oder sonst irgendwas verhindern?
Na, verhindern alleine durch Videoüberwachung ist eigentlich, nee. Also man sieht es denen ja dann nicht an, dass es irgendwelche Übeltäter, sage ich mal, sein könnten. Also Prävention von Videokameras, das ist eigentlich nicht möglich, oder?
Wir behaupten auch nein, aber was wissen wir schon, ne?
Erik, gibt es denn irgendwelche Zahlen, irgendwelche Studien zu dem Erfolg, also zum Fahndungserfolg? Kann man da irgendwie einen Trend sagen? Ist es ein gültiges Argument zu sagen, dass die als im Nachhinein zur Fahndung erfolgreich eingesetzt werden?
Also in der Fahndung, praktisch in der Repressie, auf der repressiven Seite, ist es natürlich ein relativ erfolgreiches Instrument, wie ja jetzt praktisch auch die Aufnahmen gezeigt haben, die sie da sehr schnell hervorgezaubert haben. Lange Zeit aber, und das ist, finde ich, jetzt der große Wandel, der eigentlich gemacht wird, lange Zeit wurde Videoüberwachung ja mit dem Argument verkauft, dass es Kriminalität verhindern würde. Und wenn man jetzt eigentlich umschwenkt zu dem repressiven Argument, dass man könnte Täter schneller fassen, dann muss man sich halt fragen, ja klar, also mag sein und ist sicher auch richtig, hat London gezeigt, aber heiligt der Zweck die Mittel? Also wie weit dürfen wir gehen? Was können wir alles machen? Ist es notwendig irgendwie, dass vielleicht jeder irgendwie einen DNA-Test kurz nach der Geburt abgibt, weil dann Kriminalität besser verfolgt werden kann?
Das wird ja auch bereits diskutiert in Großbritannien.
Tatsächlich?
Ja.
Hast du da was von mitgekriegt, Elisabeth?
Nicht so richtig, nee.
Nicht, also das ist auch, obwohl also praktisch die Überwachung die ganze Zeit um einen rum ist, diskutiert der Londoner das nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dort schon gang und gäbe ist. Vielleicht haben die da ein ganz anderes. Ja, die empfinden das halt vielleicht anders dann.
Okay, ich danke dir, Elisabeth.
Ja.
Und gute Nacht.
Danke.
Tschüss. Okay,
tschüss.
Oliver! Ach nee, Oliver, ach so, das jetzt, nee, also jetzt versteh's. Oliver ist gar nicht dran, sondern wollte nur die Nachricht loswerden, dass die Kamera bei der Frankfurter Rundschau auf dem Dach montiert ist.
Ah, ich glaube, das ist ja aber den Aufdrängen der Datenschützer hin.
Ich weiß es nicht. Wir haben in irgendeinem der Chaos-Radios von einem Jahr ungefähr, haben wir da mal mit rumgespielt. Das war ganz lustig. Der Marc aus Freiburg hat angerufen. Hallo, Marc.
Hallo.
Hallo, Marc.
Du wolltest eine Kamera petzen?
Ja, ach, petzen. Ach, zum Petzen ist es zu spät, weil die wichtigste Einschränkung hat schon wieder stattgefunden, nachdem Leute aus Freiburg sich dann endlich beschwert hatten. Aber es ist so eine ähnliche Geschichte wie die Sache mit der Frankfurter Rundschau. Es gab hier eine Kamera in Freiburg auf dem Rathausplatz. Die war oberhalb eines Hotels angebracht, beziehungsweise ist es noch, aber wurde jetzt entsprechend in ihren Fähigkeiten etwas eingeschränkt. Da konnte man wunderbar den Leuten beim Eiskaffee zuschauen, konnte dann in die Ausschnitte der jungen Damen schauen, die dort sitzen. Und naja, ich denke, sowas gibt es nicht nur auf dem Rathausplatz, das hat es auch schon an der PH in Freiburg gegeben, an der Pädagogischen Hochschule. Da konnte man den Mädels beim Surfen zuschauen.
Auch schön.
Ja.
Police Academy.
Also ja, Freiburg macht sich da einen Namen mit. Wir hatten auch schon Schwimmbadkabinen, also Damenkabinen, die überwacht wurden, videoüberwacht wurden.
Aus Sicherheitsgründen, ne?
Ja, aus Sicherheitsgründen.
Natürlich, was denkst du denn?
Ja, und die ganze Freiburger Innenstadt ist ja sowieso von der VAG videoüberwacht.
Also, warst du Marc, warst du schon mal bei Mediamarkt einkaufen?
Es ist lange her.
Bei Mediamarkt, ne? Filmt eine Kamera oberhalb der Kasse, wenn du die Geheimzahl zu deiner EC-Karte in das Gerät eintippst, um zu bezahlen.
Tue ich nicht, zahlbar.
Ja, sollte man im Mediamarkt zumindest machen, weil ich weiß nämlich nicht, was da dann irgendwie für 1-Euro-Kräfte an den Kameras sitzen und sich mal eben die PIN abschreiben.
Wahnsinn.
Aber sag mal, wie stehst du zu der Videoüberwachung? Glaubst du, dass das für dich ein valides Mittel ist, um hinterher Fahndungserfolge zu bekommen, oder zweifelst du daran?
Also ich halte sowieso die ganze Hetze mit dem Terror für Quatsch. Wer einmal Chomsky gelesen hat, Chomsky nennt es die Matrix und sagt im Grunde, dass wir ja ganz schön an der Nase rumgeführt werden. Da stecken ja ganz andere Gründe dahinter, warum jetzt diese Überwachung durchgeführt wird und dieser ganze Krieg und so weiter.
Was sagt Chomsky, warum die Überwachung durchgeführt wird?
Naja, Chomsky führt einfach andere Gründe an als die man in den Tagesthemen sieht. Ja, er sagt, wir sind die Terroristen. Ja, wir paktieren mit Regierungen, die absolut korrupt sind. Ja. Wir ziehen den ganzen Hass auf uns und besonders die USA, ja, die da so voranpreschen, ja, und das Ganze alles wollen, die sichern sich natürlich ihre Ölreserven.
Nicht doch. Der Krieg gegen den Irak hätte auch stattgefunden, wenn die Bananen exportieren würden.
Ja, gut,
okay. Und mit Videokameras in der Londoner U-Bahn sichert man auch keine Ölreserven, oder?
Genau, das Tibet wird demnächst geholfen.
Das ist richtig. So holst du uns zurück zum Thema. Ja, mit der Videoüberwachung, ich bin ein ganz, ganz großer Feind dieser Geschichte, weil ich ja das Gefühl habe, ich möchte einfach wissen, wer mich sieht, bei was er mich sieht, ja, ob das jetzt an der Kasse ist mit der EC-Karte, ja, oder ob ich mir nur in der Nase popel in Freiburgs Innenstadt. Man könnte statt der Videoüberwachung genauso Leute anstellen, die dort stehen, die präsent sind und die mir ins Auge gucken, wenn sie mich anschauen. Ja,
und die könnten dann sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, dir ein bisschen zur Hand gehen, wenn du zu viele Einkäufe ins Auto laden musst oder irgendwie so.
Genau, richtig, ja. Und ich denke, da steckt einfach eine ganz große Industrie dahinter aus Amerika, die daran interessiert ist, hier ihre Milliarden zu machen. Und Schiedi und Beckstein ziehen mit.
Aber warum ziehen die mit? Sind die blöd? Ich weigere mich immer zu glauben, dass Otto Schily ein so greiser Innenminister ist, dass er das einfach frisst, das einfach glaubt. Ähnlich Beckstein.
Also ich sag das mal ganz frei raus, ich halte sie nicht für besonders hell, ja.
Tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, dass sie da schon ein gewisses Kalkül auch hinter haben. Also zumindest Schily, und da stelle ich jetzt mal, dass er so schlau ist und sagt, okay, wir befriedigen damit Bevölkerungsbedürfnisse. Also die letzten Umfragen zur Videoüberwachung sind ja erschreckend. Da glauben noch tatsächlich 80% der Leute dran, dass das gegen alles helfen würde und die Kriminalität eindämmen würde und gegen Terroranschläge helfen würde. Also zumindest in England finden 80% oder sogar mehr der Bevölkerung Videoüberwachung gut. Und ich glaube, die letzten Zahlen aus Deutschland sind da nicht viel anders. Und insofern sagen die halt, naja gut, wir geben denen halt so ein bisschen Videoüberwachung, dann ist man wieder ruhig, sind mal wieder 80% befriedigt. Anstatt dann auf die nächste Wahl zu warten, und da wird dann eben aus diesen innenpolitischen Gründen oder sicherheitspolitischen Gründen dann eben die CDU gewählt.
Das mag gut sein, aber die Frage ist, was da, naja gut, letztendlich bleibt es egal, aber was da was bedingt, ne? Also wenn ich jetzt natürlich rumbrülle und sage, wir brauchen Videoüberwachung, ja, und dann die Bevölkerung frage, kriegen wir sicher ein anderes Ergebnis, als wenn ich ohne vorher rumgebrüllt zu haben, dass wir mehr Überwachung brauchen, die Bevölkerung dann befrage. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen Populismus dabei, so ein bisschen Stimmung mache.
Das wollen wir heute Abend klären. Das heißt also, welche technischen Möglichkeiten bietet die Videoüberwachung? Wie realistisch ist es, dass da wirklich Leute auch entdeckt werden? Mhm. Und ist sie möglicherweise präventiv auch irgendwie hilfreich? Auch was Verdrängung angeht, beziehungsweise dass den Straftaten eben nicht mehr, zumindest nicht mehr vor den Kameras passieren.
Ich kann da noch eine nette Anekdote anbringen. Ich habe vorher in einem Bereich gearbeitet, im Tourismusbereich. Mhm. Kann ich ruhig sagen, in der Fliegerei. Und da hat man die Sache natürlich auch sich mal gut durchdacht, ob das jetzt was bringt. Und gerade nach dem 11. September, ich musste am 12. September fliegen und habe mir dann auch mal überlegt, was da alles so passieren könnte und so weiter. Und man spielt natürlich mit dem Gedanken, dass man eine Bombe an Bord sein könnte, ja.
Ja, aber spielst du am 12. September tatsächlich stärker mit dem Gedanken als vorher? Weil die Wahrscheinlichkeit, ist doch genauso groß wie am 9. September auch, oder nicht?
Das ist richtig. Aber man hat sich halt so durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist, du kommst dann so auf Flughäfen wie Amsterdam Schiphol zum Beispiel. Da ist, ich weiß nicht, wie viele 100 Kameras die da haben. Mhm. 100 Kameras oder mehr mittlerweile. Ich weiß es nicht. Also der ganze Flughafen ist videoüberwacht und du fühlst dich wirklich beobachtet. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dann hörst du dann so Sprüche, wenn du an der Kontrolle durchläufst, ja, wirst gescreent, ja, und dann sagt dann der Sicherheitsbeamte, du sollst bitte alles auspacken, ja, aus der Tasche und mach da im Grunde einen Larry, ja. Und dann kommt der Kapitän an die Reihe und packt schmunzelnd seine Sachen aus, ist dann aber irgendwann genervt, ja, und sagt zu ihm, wissen Sie, wenn ich ein Flugzeug entführen möchte, dann tanke ich voll. Ja, und das ist eigentlich so der Satz, der zeigt, wie blödsinnig das ganze System ist, ja. Und das regt mich eigentlich auf, dass da so viel Hype drum gemacht wird und dass da diese Industrie dahinter steckt, die uns so ein Stück weit wirklich, also ein ganzes Stück weit, glaube ich, an der Nase rumführt und uns glauben lässt, wir sind ja ach so sicher. Naja, und dann passiert es halt, obwohl London doch so toll videoüberwacht ist, passiert halt doch sowas, ne?
Tja, die Kosten der Videoüberwachung.
Na, interessant wäre ja mal, haben wir Zahlen, verlässliche Zahlen darüber, wie groß der Jahresumsatz oder jährliche Umsatz in eben diesem Bereich ist, also sicher, private Sicherheitsbranche.
Padelun wird das wissen.
Bitte?
Padelun wird sowas wissen.
Der wird sowas wissen,
hört ja. Hört er zu?
Weiß ich nicht.
Dann soll er mal anrufen. Padelun, ruf mal an. 0331 70 97 110. Du wirst sowas wissen. Marc, vielen Dank.
Okay, alles klar. Ich danke euch. Schönen
Abend. Danke, tschüss. Tschüss. Warte mal, hier. Jetzt drücke ich wieder. Jetzt kommt wieder ein Geräusch, das ich nicht will, ne? Pass auf. Siehst du? Sag ich doch.
Das ist immer das so. Wenn Fritz in Neukölln, dann 102,6.
Eine vor 11.
Fritz Info.
In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es auch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad. Morgen bleibt es dann meistens wolkig. Es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen morgen auf 30 bis 35 Grad. Und jetzt gibt es Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
In Ostdeutschland droht in den kommenden 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu 1 Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hat ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war 6 Monate alt. Die vorbeugende Telefonüberwachung in Niedersachsen ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Niedersachsen wollte der Polizei ermöglichen, ohne konkreten Tatverdacht Telefongespräche abzuhören. Zum Fußball im Ligapokal schlug der FC Schalke 04 Werder Bremen 2:1. Der Verkehr auf Fritz A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin ist die Ausfahrt gesperrt. Hier liegt ein LKW direkt an der Anstoßstelle. Und nochmal LKW-Problem, und zwar auf der A10 südlicher Berliner Ring Dreieck Spree auch Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Königs Wusterhausen und dem Kreuz Schönefelder Kreuz. Hier auch Behinderungen durch einen defekten LKW. Bitte vorsichtig fahren.
Vielen Dank, Matthias. 11:30.
Fritz, eine Produktion des RBB.
Hier spricht die Zeltplatzleitung. Guten Morgen, liebe Campingfreunde.
Fritz sendet. Die lange Fritz-Sommernacht des Campings. Alles um und übers Zelten. Eure Geschichten über durchgeregnete Zelte. Rezepte für einflammige Gaskocher. Die erfolgversprechendsten Mückenabwehrstrategien. Und Tipps für die schönsten Campingplätze in Berlin, Brandenburg, Europa und der Welt. Mit den Radiofritzen Marco Seifert und Nicole Markwald im Studio. Und Fritz-Reportern unterwegs. Scheißegal. Eine lange Nacht lang. Die lange Fritz-Sommernacht des Campings. Kommenden Freitag ab 22 Uhr die ganze lange Sommernacht bis morgens um 6. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz.
Chaos Radio 104 habt ihr eingeschaltet. Das Ganze auf Fritz immer am letzten Montag im Monat im Rahmen des, am letzten Mittwoch im Monat, so rum, am letzten Mittwoch im Monat im Rahmen des Blue Moons. Und die heutige Sendung, die befindet sich zwischen London und der Bundestagswahl. Es geht heute Abend im Chaos Radio 104. Und Frank, was machst du da?
Der Nachrichtensprecher ist viel kleiner als ich und dementsprechend ist das Mikrofon natürlich vollkommen verstellt und ich probiere es jetzt.
Ich meine, schönen Faden verloren. Ihr seid alle schuld.
Zwischen Bundestagswahl und London, nee, umgekehrt.
Zwischen London und Bundestagswahl, ja, es geht heute Abend.
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist das Thema.
Genau, der Sicherheitswahn der Behörden, der Politik, den könnt ihr euch tagtäglich angucken. Also als sich hier der eine Spast aus Brandenburg mit seinem Ultraleichtsegler vorm Reichstag platt gemacht hat, da hieß es ja auch erstmal wieder, wir müssen sofort ein Flugverbot über Berlin und so. Insbesondere der brandenburgische Innenminister Schönbohm hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Den habe ich in einem Interview gesehen, wo er gesagt hat, dass das alles ja, das wäre ja, ne, Körting wäre ja selber schuld. Ne, was gestattet er auch, dass die Leute da so lang fliegen dürfen. Eine halbe Stunde später war dann jemand von der Flugsicherung da und meinte, ja, da könnt ihr Flugverbote machen, wie ihr wollt. Ein Ultraleichtflugzeug werden wir nie finden, wenn einer damit nach Berlin reinfliegt. Also, weil ein Radar das überhaupt nicht erfassen kann. Die fliegen so niedrig, dass das Radar gestört wird. Darüber hinaus ist Videoüberwachung ein gern genommenes Thema. Nicht nur von Politikern und Polizisten, sondern auch von uns hier im Chaos Radio auf Fritz. Und ihr seid herzlich eingeladen, natürlich über das Thema mit uns zu reden. Unter 0331 70 97 110.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die präventive Telefonüberwachung ist vom Verfassungsgericht abgesägt worden, zumindest für Niedersachsen, für das Polizeigesetz dort. Telefonüberwachung, vor allem präventiv, das heißt also bevor irgendwas passiert ist, nach den Anschlägen von London wurde natürlich auch mal wieder gefordert, dass man alle Verbindungsdaten von allen Telefonen, Interneteinwahl, E-Mails, alles speichern sollte. Es gibt auf EU-Ebene da auch Ambitionen, das tatsächlich auch festzuschreiben. Das heißt also, dass zumindest das europaweit in den Mitgliedsländern entsprechend umgesetzt werden muss. Das heißt also, dann die Internetprovider und Telefonfirmen müssen dann sämtliche Telefonverbindungen, also nicht die Gespräche, nicht die Inhalte, sondern wer mit wem wann telefoniert hat, wer sich wann wie ins Internet eingewählt hat, und sie wollen auch feststellen, wer mit dem Laptop in welchem Wireless-LAN wann online war und so ganz absurde Sachen. Ralf, kannst du da ein bisschen was berichten zu dem aktuellen Stand, wie da so die Bemühungen gerade laufen?
Ja, das zieht sich ja in der EU schon seit Jahren hin und das hat auch schon längst vor dem 11. September 2001 angefangen. Mit der ganzen Idee, das Internet ist ja sowieso ein Tummelplatz von Kriminellen und Kinderpornografiehändlern und Terroristen, ne, kennt ihr ja alle, und natürlich Musikpiraten. Und deswegen wird das seit Jahr und Tag auf EU-Ebene und woanders verfolgt, dass sozusagen die Internetprovider gezwungen werden, 12 Monate mindestens, teilweise auch länger, die ganzen Verbindungsdaten aufzubewahren. Im Moment werden die ja nur für 90 Tage oder so gespeichert zu Abrechnungszwecken, wenn man keine Flatrate hat. Jetzt nach London ist es natürlich wieder direkt auf den Tisch gekommen. Unglücklicherweise hat im Moment auch noch Großbritannien die Präsidentschaft in der EU, hat da also auch deutlichere Eingriffsrecht, also Möglichkeiten, da sozusagen die Tagesordnung zu bestimmen. Und es gibt seit ein paar Tagen einen neuen Entwurf der Innen- und Justizminister der EU, wo eben jetzt vorgeschlagen wird, wie das konkret laufen soll. Und die Briten wollen wirklich versuchen, das bis zum Herbst noch durchzupushen. Das Europäische Parlament ist massiv dagegen.
Das Parlament ist dagegen?
Das ist dagegen. Die haben sich vor ein paar Monaten sehr eindeutig hinter einen Bericht eines deutschen FDP-Abgeordneten zu dem Thema gestellt, der eindeutig gesagt hat, Vorratsspeicherung von Internetdaten für jeden ohne irgendeinen Verdachtsmoment oder so ist verfassungswidrig, grundrechtewidrig, viel zu teuer für die Provider, geht nicht.
Angenommen, es wäre bezahlbar und angenommen, es wäre nicht verfassungswidrig oder zweifelhaft. Gibt es irgendwelche gesicherten Erkenntnisse darüber, dass das was nutzen würde?
Nö. Also es gibt Leute, die haben das mal ausgerechnet, wenn man allein in Deutschland sämtliche Internetverbindungsdaten, das heißt nicht nur, wann habe ich mich eingewählt, sondern wirklich, welche einzelne Webseite habe ich wann besucht und wo habe ich mich weitergeklickt, an wen habe ich eine E-Mail geschickt und so. Nur die Verbindungsdaten, nicht mal die Inhalte dieses ganzen Verkehrs. Ne? Wenn man das alles speichern würde, bräuchte man mehrere Terabyte an Festplattenkapazität pro Tag und das alles dann sinnvoll zu durchsuchen, ist ein Höllenaufwand. Also da kann vielleicht Frank vom CCC noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin ja nur Politikwissenschaftler, habe vor 20 Jahren das letzte Mal gehackt. Aber das Wichtige finde ich aber hierbei sozusagen aus meiner Perspektive, das politische Argument oder auch das rechtliche Argument, es ist einfach verdammt nochmal verfassungswidrig und grundrechtewidrig, widerspricht auch der Europäischen Grundrechtscharta, dass man von Leuten einfach pauschal sozusagen alle Bewegungen im virtuellen Raum aufzeichnet. Und das, die Vorschläge der EU-Innenminister gehen da sogar noch weiter. Die wollen nicht nur Internetdaten speichern, sondern auch Telefondaten, Verbindungsdaten und von Handys jeweils den Standort noch, also in welcher Funkzelle man gerade eingeloggt war. Das heißt, sie würden dann einfach von jeder Person in der Europäischen Union 12 Monate lang das Bewegungsprofil aufzeichnen. Und das geht wirklich ein bisschen weit.
Warum geht das weit? Also gegen welche Grundrechte verstößt das?
Gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Also wir sind einfach eine offene Gesellschaft und wir sollen das Recht hier haben, uns bewegen zu können, ohne dass uns der Staat immer hinterher guckt. Oder wir sogar noch gezwungen werden, das selber aufzuzeichnen.
Besteht die Gefahr, also wenn die Parlamente, ich sag mal die Parlamente, weil vielleicht gibt es ja auch noch das eine oder andere nationale Parlament, das ein bisschen schlauer ist oder ein bisschen mehr im Sinne seiner Bürger denkt, wenn die Parlamente dagegen sind, besteht auch nicht die Gefahr, da gibt es dann vielleicht irgendwelche Bestrebungen, einfach die Grundrechte zu ändern, dass man einfach, okay, wir ändern das Grundgesetz, wir schränken das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, und zwar explizit?
Das wird schwierig, weil zum Beispiel im deutschen Grundgesetz ja explizit so ein Paragraph drin ist, nachdem die ersten, ich glaube, 20 Artikel niemals geändert werden dürfen. Auch nicht mit 2/3 Mehrheit. Und das sind eben genau die Artikel, wo die Grundrechte drin stehen.
Seid herzlich eingeladen, auch anzurufen im Chaos Radio 104 und mitzureden. Heute ist es ja ein weniger technisches, mehr gesellschaftliches oder politisches Thema, das wir hier ansprechen. Und angerufen unter 0331 70 97 110 hat der Sebastian. Hallo Sebastian.
Grüße dich.
Hallo.
Sebastian. Ja, ich hatte ja während der Autofahrt bin ich ja sozusagen auf die Sendung aufmerksam geworden und hatte auch mit großem Interesse meinen Vorredner, sozusagen meinen Vorgänger per Telefon aufmerksam zugehört. Ja, kann seine Meinung eigentlich nicht so wirklich sein. Ich meine mal so, mein persönlicher Eindruck, da kann ich aber auch wirklich nur für mich sprechen, von dem, was ich höre und lese, wenn Herr Schilly auspacken würde, von dem, was er so offiziell macht. Ich meine, wenn man ihn so hört in Nachrichten, von dem, was man so hört, wie er sagt bei weitem nicht alles, was er weiß und was seine Mitarbeiter wissen. Also ich bin der Meinung, wenn die halt wirklich auspacken würden, dass sie wirklich am Tisch besprechen, dann würde, glaube ich, dann würden wir alle, glaube ich, sozusagen uns überhaupt gar nicht mehr rauskauen, und das kann es ja auch nicht sein, so weit darf es eigentlich auch gar nicht kommen.
Ja, aber was glaubst du, was die Dienste in Deutschland wissen, was die Bevölkerung nicht weiß? Also ich habe immer das Gefühl, als wäre eine vernünftige Zeitungsredaktion, wie zum Beispiel von der Süddeutschen, als wären die besser informiert als sämtliche Dienste dieser Republik.
Das kann böse klingen jetzt, was ich behaupte, aber dem kann durchaus so sein. Also manchmal wissen Journalisten weit mehr als irgendwelche hochrangigen Politiker, obwohl die natürlich aus erster Hand sagen, informiert zu werden. Aber
von den Geheimdiensten.
Man weiß es ja nicht, ja.
Ja, aber was erwartest du, was Schilly weiß? Also
ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, dass er irgendwelche Sachen irgendwann auspackt, er muss ja irgendwelche Berater haben, wie George W. Bush auch sie hat, ja. Und hätte George W. Bush, um mal jetzt einen Vergleich zu machen, jeder Politiker, egal welchen Amtes, hatte seine Berater und nicht umsonst, ja. Und soweit er die meinetwegen, soweit er auf deren Meinung vertrauen sozusagen an jeder Politiker, bleibt er selber ruhig und wartet halt ab mit seinen Entscheidungen und mit seinen Meinungen sozusagen damit an die Öffentlichkeit zu gehen, fragt die lieber dreimal als einmal zu wenig, ja. Und ich denke mal, genauso in dieser Situation befindet sich Otto Schilly jetzt, weil er weiß eine ganze Menge. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn er auspacken würde, würden wir uns alle nicht mehr auf die Straße trauen.
Aber meinst du nicht, dass wir denn so Situationen bekommen können wie Rumsfeld, der denn die Beweise für die Massenvernichtungsmittel im Irak als Argument aus der Tasche zieht?
Nö, noch dazu gab es die Massenvernichtungsmittel ja nun wirklich nicht.
Eben, genau. Ja.
Und das wäre das Größte, was irgendwie nochmal passieren könnte, dass sozusagen mit einer Lüge da irgendwo eingeprescht wird und dass das im Endeffekt gar nicht wahr ist. Ja, sowas dürfte eigentlich gar nicht mal passieren. Und jetzt nochmal zu dem, was in London passiert. Ich meine, ich ziehe den Hut vor den Engländern, dass sie sich nicht so kleinkriegen lassen wie die Amerikaner seit dem 11., weil inzwischen ist der 11. September nun mittlerweile vorbei. Und die Engländer, die sehen das total nüchtern, die ziehen das so durch. Naja, die lösen das auf ihre feine englische Art. Und
wie sagen, zum Beispiel bei den Brasilianern?
Unschuldige mit 8 Schüssen hinrichten.
Nun gut, den Amerikanern ist genau dasselbe passiert. Die haben gesagt, wir holen den Saddam Hussein da raus und im Endeffekt ging es ihnen auch nur ums Öl. Und die haben auch nicht gesagt, nun gut, bei uns sind sehr, sehr viele Amerikaner ums Leben gekommen. Das eigene Volk hat mitgelitten und George W. Bush hat seine eigenen Leute, sein eigenes Volk total vernachlässigt. Er hat auch sich bei den Angehörigen überhaupt gar nicht gemeldet und wenn nur formell vertreten lassen. Das ist auch nicht so die feine US-amerikanische bürgerliche Art, was man in so einem Moment einfach mal erwartet.
Wie ist es bei dir mit Kameraüberwachung? Fühlst du dich da sicherer?
Wenn ich weiß, welchen Sinn und Zweck sie erfüllen soll, ja. Aber ich denke mal, dass es nicht in eine Massenhysterie wie Big Brother von Ende Mole ausarten sollte, dass es halt zur Unterhaltung dient. Weil das ist das, worauf wir, glaube ich, ganz stark zusteuern, dass es einen Voyeurismus geben könnte.
Du meinst, dass sich Leute sich dran gewöhnen, sowieso auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden und dann irgendwann auch jegliche Achtung vor der Privatsphäre von sich und von anderen verlieren?
Nee, denke ich mal nicht, weil ich meine, wenn man sich abkratzen möchte, dann schafft man es auch. Also sozusagen. Man darf es halt nur nicht falsch verstehen, es ist alles für die Sicherheit und ich meine, sicher und die totale Sicherheit gibt's nicht. Das sagen auch alle Politiker und selbst am Flughafen, wenn ich überlege, da werde ich an Machadisco schärfer kontrolliert und würde mir so eine Kontrolle am Flughafen
wünschen. Das stimmt allerdings.
Nein,
ja,
es ist so.
Ja, ich weiß, die haben mich mal mit einem Nagelknipser zurückgeschickt und mit einem Laserman durchgelassen.
In der Disco?
Flughafen.
Und ich sage mal so, um den Vergleich jetzt meinetwegen von Anstiegen auf USA und London, das ist natürlich, sind beides ganz, ganz krasse Fälle, weil ich habe hier auch in Berlin sehr viele amerikanische Freunde und so und die sagen auch, das ist total grauenvoll. Natürlich, es ist nicht zu rechtfertigen, so Leute, die sind zwar schlau und hochintelligent, man darf sie nicht unterschätzen, aber die haben meiner Meinung nach einfach mal ein Rad drauf. Ja. Aber der ganz gravierende Unterschied, das darf man einfach mal nicht vergessen, für die Amerikaner war der 11. September das, was 1945 in Deutschland passiert ist. Sprich, es war für sie Krieg. Ja. Aber sowas
zumindest
Krieg und seitdem sind sie halt total klein.
Zumindest Krieg auf ihrem eigenen Territorium. Ja, also das waren sie ja noch nicht mehr gewohnt. So.
Ja, klar. Und von daher sage ich mal so, ich meine, die Engländer hätten genauso reagieren können. Aber sie machen es halt nicht und in dem Moment, wo sie das eben nicht tun, sagen sie, wir lassen uns von solchen Terroristen nicht einschüchtern. Ja. Und auch ein Tony Blair macht das nicht. Und das wird schwierig, das merke ich halt und finde diese Haltung einfach mal total klasse. Und auch hier in Deutschland ist es ja so, offenes Geheimnis ist, Chili meint, ja, hier sind sehr viele Schläfer und so weiter und so fort. Es werden ja auch nach wie vor Untersuchungen gemacht, das ist auch gut so. Aber ich denke mal, das A und O, was wir hier halt in Berlin und ganz Deutschland machen müssen, in Europa und auch international selbst, lasst euch nicht vom Alltag wegkriegen und solange man diese Haltung bewahrt, zwar wachsam, aber nicht halt durchgeknallt nach jeder Mülltüte nur unbedingt gleich den Wachdienst anzurufen und mal zu kontrollieren, was könnte da drin sein, machen wir eigentlich gar keine Fehler.
Danke, Sebastian.
Bitte, bitte.
Und gute Fahrt noch. Tschüss.
Na klar, danke. Tschüss. Ciao, ciao.
Ja, die Briten, die haben es natürlich insofern gut, in Anführungszeichen, als die es gewohnt sind. Also die IRA-Anschläge, die sind ja jetzt noch nicht so lange her, dass die Briten das schon verlernt hätten, auch damit umzugehen, ich sag mal, so eine latente Bombenexplosionsbedrohung zu haben. Wobei die IRA auch nie Zivilisten attackiert hat, glaube ich, oder?
Die haben immer vorher gewarnt.
Genau. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Ihr seid eingeladen, anzurufen, mitzureden. Zwischen London und der Bundestagswahl.
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand.
Das ist unser Thema heute Abend. Tobias aus Cottbus.
Ja.
Hallo.
Guten Abend. Und zwar, ich sag mal so zu der Videoüberwachung, wir haben es in Cottbus in den Straßenbahnen, wir haben es in den Bussen und mich stört es nicht.
Sind die, nutzt es denn, also sind die Busse und die Straßenbahnen weniger zerkratzt, zerstört, beschmiert?
Ja, also sag mal, diese Graffitis, die früher drin waren, sind weniger geworden. Die zerkratzte Scheiben gibt es nach wie vor. Mhm. Aber es sind auch weniger geworden, halt Zerstörungen, es ist einfach gar nichts mehr.
Also würdest du sagen, es hat tatsächlich was genutzt? Also dass ja, die Leute Schiss haben, erwischt zu werden, oder?
Ja, aber dafür sind die Graffitis jetzt nicht innen, sondern außen.
Ist doch eh viel schöner.
Und dafür werden jetzt, seitdem es wirklich überwacht ist, werden seitdem mehr Haltestellenhäuschen zerkloppt. Mhm. Das ist ja der Nachteil.
Da müssen wir die eben auch noch ein Video überwachen.
Ja, aber das gibt, ja, das wird schon nerven. Ich sag nur so mal, bei uns nach Spreim einkaufen geht. Mhm. Mir reicht schon, wenn ich, sag ich mal, H&M überall Kameras habe. Das reicht mir vollkommen aus. Weil ich würde, sag ich mal, in Ruhe einkaufen gehen, mir meine Klamotten aussuchen und nicht ständig so ein Sicherheitsmensch mir da auf die Finger gucken. Das ist ein bisschen blöd. Gut, ich sag mal so, es wird vielleicht geklaut. Klar, es ist dicht zur Ostgrenze, wird ziemlich viel geklaut bei uns. Auch gerade in den Läden. Und dafür ist es wieder gut, aber dass man solche was mitten in der Stadt macht, das ist, geht dann genauso. Das nervt einfach.
Danke, Tobias.
Ja, und auch noch dieser Internetspeicherung, was ihr vorhin angesprochen hattet. Und zwar, ich mache nur mein Abi und ich schreibe meine große Abschlussarbeit in Geschichte über das Thema Rechtsextremismus in Deutschland. Mhm. Und da bin ich ja teilweise auch auf Seiten, sage ich mal, diese NPD-Homepage und solchen Sachen, wo ich, sage ich mal, mein Hintergrund ein bisschen herkriege. Und ich sag mal so, wer es gespeichert wird, ich sehe es nicht ein. Ich mache nur meine Arbeit. Mhm. Ich will eine gute Arbeit hinkriegen, kriege da vielleicht auch eine Anzeige.
Mhm. Ja, darauf läuft es hinaus dann letztendlich.
Dann sollte sich beeilen mit der Arbeit, bevor die alle gesperrt werden in Deutschland.
Genau. Deswegen, also, nee, und meistens mache ich dann so, ich weiß nicht, ob ich das so einfach so sagen darf, ich habe mittlerweile einen ausländischen Anbieter, Internetanbieter bei mir auf dem Rechner, in Belgien, und ich denke mal,
Moment, du wählst dich mit einer belgischen Telefonnummer ein? Genau. Und das ist billiger, oder wie, oder ist
es
das?
Also es kommt auf Dauer günstiger, als wenn ich es machen wollte über T-Online, was ich vorher hatte.
Das ist aber auch praktisch.
Ja. Nee, und das, also, da kommen mal an einige Seiten ran, die auch von deutschen Anbietern ausgesperrt sind.
Welche sind das zum Beispiel?
Also zum Beispiel, ich weiß von der DVU in Brandenburg, da ist eine Zweigseite, die bin ich über T-Online nie rangekommen, auch über andere deutsche Anbieter. Mhm. Und über den Belgier komme ich ohne Probleme ran.
Aha, das ist interessant. Dürfen die das? Ist immer
ja, sagen wir es, ich weiß es nicht, also... Es ist auch so, zum Beispiel mit diese Handyspeicherung, das würde mir genauso, sag ich mal, auf den Nerv gehen. Wenn ich ganz genau weiß, okay, ich kann, sag ich mal, nicht in Ruhe mit meiner Freundin telefonieren, ohne dass meinetwegen irgendjemand zuhört, dass irgendwo gespeichert wird, das geht auch nicht.
Mhm. Ja, du weißt, vor allen Dingen das Problem, was ich damit habe, ist einfach, du weißt immer gar nicht, wer sitzt denn da eigentlich und hat Zugang zu diesen Daten. Ja, wenn ich jetzt, also zum Beispiel dieses hübsche, das, nachdem dann zum 1. April oder Mai hier in Deutschland das Bankgeheimnis praktisch abgeschafft wurde.
Boah, das ist genauso ein Ding.
Frage ich mich auch, kann jetzt etwa jeder Ordnungsamtsmitarbeiter gucken, was für ein Konto ich habe und was auf diesem Konto drauf ist und wie sich da das Geld bewegt? Was ist, wenn ich jetzt den nächstbesten Ordnungsamtsmitarbeiter mal zur Sau mache, weil er mich schlecht behandelt hat? Wird er mir dann irgendwie einen einschenken, weil er auf meine Daten zurückgreifen kann?
Es ist nicht nur das Ordnungsamt. Ich habe so einen Kumpel, ist ein Hacker. Und er hat es gepackt, er hat mir, sag ich mal, ich hab mal gefragt, ob was man machen kann, ausnahmsweise, um zu gucken, wie das jetzt ist mit diesen freigegebenen Daten, sag ich mal. Mhm. Der ist ohne Probleme auf meine Kontodaten gekommen.
Auf deine eigenen?
Ja, auf meine.
Ach so. Hast du ihm vorher das Passwort gegeben oder nicht?
Nee.
Wow.
Der ist nur über die Homepage von der Sparkasse ist der reingegangen. Da gibt es solche kleinen Programme und da war der drin. Wow. Das hat sogar mit der Kontonummer von meinen Eltern geklappt, wo ich das Passwort selber nicht wusste.
Ja, geil.
Wir sind beeindruckt.
Ja, und das ist das Problem, das ich habe. Jeder kann da drauf gucken, ja, lustig.
Na, so ganz einfach ist es ja nicht. Ne? Also ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich bin kein Hacker, ich bin nur Politikwissenschaftler. Das Problem habe ich, was ich ja dabei habe, ist halt, wenn repressive Behörden, also Polizei und ähnliche, drauf gucken können. Ne? Und was du vorher meintest, wenn du eine Arbeit schreibst, ich mache ja auch Forschung an der Uni, wenn man sich da mal Sachen anguckt, die vielleicht zweifelhaft sind, einfach aus dem Forschungsinteresse heraus, ob das Neonazi-Seiten sind oder anderes, wenn hinterher plötzlich die Polizei da mit Data-Mining-Systemen drüber läuft, dann halte ich mich plötzlich auch für einen Nazi, bloß weil ich solche Seiten besuche. Und dann wird es natürlich heikel, ne?
Ich erinnere mich dran, vor einem Jahr ungefähr in der Telepolis gelesen zu haben, dass eine Frau unter anderem wegen ihrer Wishlist bei Amazon die Einreise in die USA verweigert wurde. Ne? Aha. Nur weil sie gesagt hat, dieses Buch würde ich gerne lesen.
Interessant. Aha. Ja, es ist auch so, diese Programme, was ich vorhin angesprochen hatte, mit denen man diese Passwörter knacken kann, die gibt es frei im Internet. Ja. Also so, gibt es ein paar spezielle Seiten, wo man sich die einfach runterladen kann.
Da müssen genau die Seiten gesperrt werden. Tobias, danke für deinen Anruf.
Gut,
und gute Nacht, tschüss.
Ciao. Jo,
danke.
0331 70 97 110. Timon aus Berlin.
Hallo?
Timon? Timon?
Schade.
Timon will nicht mehr. Also, das hätte ich ganz. Ich weiß nicht, es sah interessant aus, was hier auf dem Display steht. Zu Videoüberwachung und Anti-Amerikanismus wollte er was sagen. Timon, ruf bitte nochmal an. Irgendwie, entweder ist unser Telefon kaputt oder du bist inzwischen rausgeflogen und hast aufgelegt oder sonst irgendwie was. 0331 70 97 110. Hallo, Nico.
Ja, hallo, Holger.
Hallo.
Und hallo an die an deine
Frank, Erik und Ralf.
An deine Gäste. Ja, erstmal wollte ich was zur Videoüberwachung sagen. Meiner Meinung nach, und vielleicht ist das auch nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Fritz Community, jedenfalls ein Teil davon, ist, dass Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen doch auch mein Privatleben beeinträchtigt, weil mein Privatleben befindet sich meiner Meinung nach nicht nur in meinen eigenen vier Wänden, sondern auch außerhalb der eigenen vier Wände. Hallo?
Ja, wir hören zu.
Ja, ich möchte nur mal ein Beispiel angeben. Also ich bin nicht homosexuell, aber stellt euch mal vor, da würden zwei Schwule oder zwei Lesben Hand in Hand, Küsschen und so weiter und so fort gefilmt werden. Die Leute, die diese Filme auswerten, die würden sich doch totlachen. Und wenn sie... Also eben nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will die diskreditieren oder so, die Homosexuellen. Im Gegenteil, also frei, die können von mir aus heiraten und sonst was. Aber die Leute, die diese Filme auswerten, die würden sich doch krank lachen. Und wenn sie, wenn diese Leute, wie soll ich sagen, nicht astrein sind, dann kopieren sie die Filme vielleicht noch ins Internet.
Es hat in den Vereinigten Staaten mal einen Fall gegeben, wo die Polizei von kleineren Gemeinden, da hingen auch Kameras in einer Stadt, die Schwulenbars unter anderem überwacht haben und dann wurden anschließend Leute von den Polizisten erpresst. Ich meine, das waren natürlich auch die schwarzen Schafe innerhalb der Polizei, aber es zeigt doch, wie die Gefahr des Missbrauchs da ist.
Ja,
also da geht es nicht nur um sich lustig, über sich lustig machen, sondern eben auch.
Das geht ja noch weiter. Wo war das? Nordrhein-Westfalen und ich glaube Niedersachsen. Da ist Homosexualität ja offensichtlich sogar ein Straftatbestand, zumindest was deren Polizeidatenbanken angeht.
Zumindest bemerkenswert in der Eingabemaske.
Bemerkenswert in der Eingabemaske, ja.
Eine Sache hätte ich aber noch. Mhm. Und zwar ist mir in dem Blue Moon, der mir bis jetzt ganz gut gefällt, ein bisschen zu kurz gekommen, dass wir auch die Pflicht haben, an die Opfer zu denken.
Welche Opfer?
Die Opfer, die durch die Bombenanschläge zu Tode gekommen sind. Weil hier sehr viel damit darüber diskutiert wird, was die einzelnen Politiker, ob es nun Bush, Blair, wie heißt der hier, der das wollte ich Kinkel sagen, so ein Quatsch.
Chili,
genau, was die dazu zu sagen haben. Aber Mir fehlt da ein bisschen der Aspekt der Opfer.
Du meinst, dass
man damals ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, sanftmütiger mit umgeht.
Naja, aber ich sag mal, die Politiker, die von dir angesprochenen Politiker, die gehen ja nun nicht sanftmütig mit denen um, die nicht zum Opfer geworden sind, sondern die machen die Überlebenden im Grunde zum Opfer, und zwar zum Opfer von eingeschränkten Freiheitsrechten.
Ja, ist schon richtig, klar.
Also und dass solcherlei Anschläge überhaupt irgendwelche Anschläge nicht zu billigen, nicht zu verstehen, nicht nachvollziehen und gar nichts also überhaupt nicht hinnehmbar sind. Ich denke mal, das ist Konsens. Das müssen wir nicht extra betonen.
Ja, das ist richtig.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch von den Politikern teilweise wirklich zynisch ist, wie die solche Anschläge und auch die Toten dabei instrumentalisieren und einfach nur für ihre Zwecke nutzen, indem sie dann Pläne aus der Schublade ziehen, die eigentlich schon seit Jahren von denen betrieben werden. Und dann ist so ein Anschlag natürlich eine günstige Gelegenheit, das nochmal weiter durchzudrücken.
Das haben wir gerade in London gemerkt, bevor überhaupt feststand, was überhaupt wirklich passiert ist, waren sofort diese ganzen Vorschläge nach Videoüberwachung und mehr Maßnahmen auf dem Tisch.
Ja, richtig. Na gut, das war's dann eigentlich schon.
Vielen Dank, Nico.
Also, gute Nacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Donnerstagmorgen.
Jo, dir auch. Tschüss.
Tschüss. Blue Moon.
Chaos Radio 104 ist hier zwischen London und der Bundestagswahl und den zweiten Teil, den musst du wieder sagen, Frank.
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema.
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand. Es geht um Videoüberwachung insbesondere, aber auch um Telefone, die abgehört werden und Verbindungsdaten, die gespeichert werden. Und eure Haltung dazu ist natürlich gefragt unter 0331 70 97 110. Denn im Chaos Radio, da sollt ihr anrufen und mitreden. Das Chaos Radio ist nämlich ein Blue Moon auf Fritz.
Can a union chiller back up and down, back up and down, back up and down the same old hill. Sell the flag to the youth, but who swallows the bill? Bad oxy, what's him, man, gonna be till?
Was denn?
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema heute Abend im Chaos Radio 104. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Wundert euch nicht, wenn da irgendwie eine Fehlermeldung zurückkommt. Das ist nur Holgers E-Mail-Adresse,
ja, die ich mittlerweile. Ich habe sie wegrationalisiert.
Wir bekommen die Mails. chaosradio@ccc.de ist unsere E-Mail-Adresse.
Ja, nur was an mich dann weitergeleitet wird von da aus oder so ähnlich, oder das funktioniert nicht mehr. Das liegt daran, dass hier alles neu ist. Wir machen das jetzt auch digital mit unseren E-Mails. Wir hatten ja bisher.
Das hat Holger die mal ausgedruckt.
Bisher hatten wir einen Euro-Jobber, die Bildschirme abgeschrieben haben und dann losgeflitzt sind. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber das ist jetzt umgestellt worden auf digital, weil wir auch ein bisschen sparen müssen hier beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Und ihr seid herzlich angerufen hier, eingeladen hier anzurufen. Ihr seid herzlich angerufen von uns mitzumachen. Einen wunderschönen guten Abend, Sven aus Sonneberg.
Sven?
Warum, was ist das hier? Sven? Ich weiß ja nicht, ist es mal wieder kaputt hier? Sven? Sven hört uns nicht, schade. Sven, ruf doch nochmal an. Timon von eben kann auch gerne nochmal anrufen. Irgendwas funktioniert hier. Ich verstehe das alles nicht. Hans!
Ja.
Wunderbar. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Erzählen.
Ja, und zwar wollte ich eigentlich auch mal loswerden, dass dieser ganze Sicherheitswahn, den Sie da ja jetzt entwickeln wollen, dass das auch ganz gewaltig nach hinten losgehen kann.
Auch schön gesagt, ne? Den Sicherheitswahn, den sie entwickeln wollen. Ja, wir haben ja ein Sicherheitswahnlabor.
Ja, es ist ja quasi so. Es würde ja darauf hinauslaufen, dass wirklich neue Jobs, sage ich mal, zwar auch entstehen, aber diese Jobs nicht unbedingt sinnvoll wären. Weil wenn man sich überlegt, dass wirklich alles überwacht wird, Handy, Internet, Videokameras und was es nicht alles geben soll und wo es sicherlich auch noch dann viel mehr geben wird, das könnten sich ja dann auch zum Beispiel wieder die ganzen Terroristen und so weiter zunutze machen. Denn alles, was von Menschen nun mal entwickelt wird, kann auch von Menschen wieder gehackt werden. Und ich denke mal, das wäre ein ganz großes Problem.
Ich weiß gar nicht mal, also ob jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, ich würde mir weniger Sorgen darum machen, dass jetzt einzelne Lead-Hacksaws hingehen und sich die Dinger unter den Nagel reißen oder irgendwie Daten unter den Nagel reißen oder Fotos unter den Nagel reißen. Ich würde mir viel mehr Sorgen darum machen, dass die Leute, die tatsächlich damit von Berufswegen zu tun haben die ganze Zeit, dass die irgendwann austicken, weil es sind eben auch nur Menschen. Also es, ne, und wenn's, nur weil es Polizisten sind, sind die nicht dagegen gefeit, auch nur mal Scheiß im Kopf zu haben oder sowas.
Das ist richtig, aber wenn man sich halt mal überlegt, dass somit ja automatisch auch teilweise die Politiker und so weiter, unsere ganzen Staatsoberhäupter mitbeobachtet werden, weil auch die wohnen ja, sage ich mal, irgendwo. Und wenn man sich da wirklich reinhacken könnte, dann im Prinzip, was ja auch nun mal möglich ist, das wissen wir ja, das haben wir ja schon genügend Hacker-Attraktionen gezeigt, dass diese Leute auch gezielt verfolgt werden können und somit auch wieder sehr gezielte Anschläge gesetzt werden könnten.
Also du meinst, dass die ganzen Kameras im Regierungsviertel ganz praktisch sind, weil man da dann viel gezielter schießen kann?
Unter anderem, ja. Oder wie gesagt auch per Handyüberwachung. Ja, wo ist denn unser Schröder jetzt gerade? Okay, da läuft er gerade lang auf der Straße, so nach dem Motto, dann schickt doch mal jemanden vorbei. So könnte es ja dann kommen.
Aber das wäre doch ohnehin, Aspekt, ja. Ich fände das ohnehin eine sehr, sehr schöne Gegenmaßnahme, wenn man sowieso solche Datenbanken pflegen würde. Das kann man ja auch sicherlich über verschiedene Protokolle machen, also sowohl Audio als auch Video als auch schriftlich, einfach Datenbanken zu pflegen, wo eben unsere Politiker sich gerade aufhalten und was sie gerade tun. Richtig, fände ich irgendwie ganz lustig.
Also Kennzeichenerkennung eignet sich wunderbar dafür.
Ja, dann würden sie vielleicht mal merken, was sie da vorhaben.
Oder man macht gleich die ganzen Überwachungsdatenbanken Open Source. Ja. Wie Wikipedia oder sonst was und stellt sie ins Netz für jeden zur Verfügung. Jede Überwachungskamera zur Webcam.
Wenn man es überlegt.
Surveypedia, ja.
Also ich denke mal, wie gesagt, da sollte man mal wirklich sich Gedanken drüber machen, weil, wie gesagt, so diese ganzen Sicherheitssysteme, die ja entwickelt wurden, wurden alle, denke ich mal, also mir wäre jetzt keins bekannt, ob sei es jetzt FBI, CIA, auch die haben wahnsinnige Sicherheitssysteme, aber sie haben halt auch immer wieder ihre Löcher drin. Und ich denke mal, da sollte man sich ganz sanft, sage ich mal, rantasten, ob man das wirklich so dringend braucht und vor allem in welchen Maßen man diese Sicherheit braucht, beziehungsweise sinnvoll nutzen kann.
Danke, Hans.
Ja, alles klar.
Und gute Nacht.
Einen schönen Abend.
Jo, ciao. Dir auch. Tschüss. Und guten Abend, Anatol.
Hi, grüß dich, Holger. Folgendes, also diese Videoüberwachung, ich glaube, wenn sie nicht flächendeckend gemacht wird, und das würde ich ja als sehr kritisch betrachten, die würde ja nur zur Verschiebung der Probleme führen. Hallo?
Ja, nee, das ist, ja.
Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier haben wir einen Schwerpunkt mit Kriminalität, da hauen wir jetzt ein paar Videokameras hin, dann würden die Protagonisten ja letztendlich verschwinden. Die würden sich dann eine neue Lokalität suchen. Das sieht man ja, also wenn du mit einer Kamera, mit einem Fernsehteam durch so einen Park gehst, wo lauter Drogentypen rumhängen, die werden ja dann nicht in die Kamera winken, sondern die gehen dann einfach laufen. Ne? Und das funktioniert also nur flächendeckend. Und flächendeckend würde ich das also, wie gesagt, sehr kritisch betrachten, weil dann hat man überhaupt keine Privatsphäre mehr. Oder?
Der Erik, der hat dazu geforscht, ne? Ja. Ist es so, dass sie weglaufen oder verhindert es Verbrechen?
Also es hängt sehr stark davon ab, wo und wie Videoüberwachung gemacht wird. Aber ich meine, wenn es wirklich, wenn wir jetzt mal nicht über Terroristen reden, sondern über halt wirklich das Beispiel, was angesprochen wurde, Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität oder so, da ist es ganz klar, dass es verdrängt wird. Das sagt auch die Polizei selbst. Auch wenn häufig immer wieder behauptet wird, Kriminalität würde nicht verdrängt werden, also Herr Schönbohm sagte das ja immer, dann ist auch, muss man sich auch angucken, wie diese Untersuchungen gemacht werden und einfach nur in den Nachbargebieten von Erkner, also von dem Bahnhof von Erkner, wo überwacht wird, zu gucken, dann praktisch die benachbarten Orte sich anzugucken, ist ein bisschen dürftig, weil man setzt sich in Erkner einfach in die S-Bahn und fährt in die Innenstadt und verübt dann da halt das, was man machen will. Also auch wenn behauptet wird, Kriminalität wird nicht verdrängt, das hätten irgendwelche Untersuchungen gezeigt, ist das ein relativ fragwürdiges Ergebnis.
Ja, das sehe ich auch so. Und aber was ich eben noch gehört habe, hier mit dem Handy, die Story oder mit den Kennzeichen Politiker überwachen, funktioniert nicht, weil Politiker alle gesperrte Kennzeichen haben. Das heißt, sie sind beim Bundeskraftfahrtamt gesperrt. Da kommt noch nicht mal die normale Polizei dran. Ja,
aber irgendwer wird doch irgendwann mal beobachten, wie irgendein Politiker in irgendein Auto steigt.
Ja, aber das Kennzeichen ist beim Bundeskraftfahrtamt gesperrt. Das heißt, das nennt man Kennzeichensperre nach § 41 Straßenverkehrsgesetz, glaube ich. Und das heißt, da kann ein normaler Schupo-Beamter kommt gar nicht an die Daten ran.
Da muss er ja gar nicht. Wenn ich morgen sehe, wenn ich morgen sehe, wie Otto Schilly, wenn ich morgen sehe, wie Otto Schilly in ein Auto einsteigt, kann ich mir schnell das Kennzeichen aufschreiben, pack das bei mir ins Blog und sage, wenn ihr das nächste Mal einen grünen VW Jetta.
Ja, die fahren ja alle mit B-70 und drei weiteren Ziffern. Ja, das ist der Objektschutz in Berlin. Und die haben ja immer jeden Tag andere Kennzeichen. Also das sind alles gesperrte Kennzeichen, kann man ja vergessen. Und die Handynummern, die sind ja auch alle geheim, ne? Da kommt man ja, aber...
Ja, fände ich toll, wenn man mal beim Kanzler anrufen könnte.
Beim Kanzler? Ja, 560, glaube ich. Also, ob ich noch die Bonner Nummer, die ich im Kopf habe.
Der geht da ja nicht persönlich ran und sagt, Schröder?
Ja. Ist es tatsächlich so, dass sie die Kennzeichen jeden Tag wechseln?
Kanzleramt Schröder?
Dann würde unser schönes Data-Mining-Projekt gar nicht funktionieren.
Naja, es ist so, die haben ja auch verschiedene Autos, ne? Ich meine, ich habe den Schröder letztens in BMW gesehen, ne? Obwohl der heißt, der würde VW, wie heißt es, VW?
Phaeton,
ja genau, fahren, ne? Letztens sind wir mit dem BMW gefahren.
Vielleicht war sein VW gerade in der Werkstattinspektion.
Ja, BMW, bring mal Werkzeug.
Ja, oder er wollte Sympathiepunkte in Bayern.
Moment mal, was für ein Data-Mining-Projekt, Frank?
Na, die Idee ist mit dieser Kennzeichenerkennung, wie sie auch an den Mautbrücken ist, sich einfach mal eine Woche oder zwei Wochen in Berlin an die Straßen zu stellen, ein paar markante Punkte und einfach mal Kennzeichen zu sammeln und die dann in die Datenbank reinlaufen zu lassen und dann mal gucken, welche Autos wo auftauchen. Mhm. Interessante Standorte wären halt zum Beispiel vor dem Bundestag, vor der Fahrbereitschaft und an zwei, drei stadtbekannten Puffs und dann schauen wir mal weiter.
Ach, da hättest du mal was sagen müssen. Ich bin letzte Woche in Charlottenburg gerade ausgesagt, also bei mir um die Ecke war ein stadtbekannter Puff und da standen nachts auch immer Autos davor, bei denen ich mir sicher sein konnte, dass die nicht irgendwelchen normalen Leuten gehören.
Das hört sich ja gut an.
Wartende Chauffeure und so.
Ja. Aber was ich noch sagen muss, im konkreten Fall, ne, wenn es drauf ankommt, kann es ja passieren, dass die Videodaten plötzlich verschwinden. Ne? Also, soll ich mal einen konkreten Fall nennen?
Ja, natürlich.
Also, ich weiß ja nicht, vielleicht liest du Tagesspiegel oder sowas oder Berliner Zeitung?
Manchmal.
Ja, also stand ja gestern oder vorgestern ein Artikel drin über die Story. Ich war ja vor Gericht.
Du?
Ja, ich habe ja vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt.
Du hast vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt? Also, okay.
Sehr cool.
Anatol, also du hast vor zwei Jahren BVG-Kontrolleure gefilmt. Warum?
Das war, weil ich einfach eine Kontroverse gefilmt habe zwischen den Kontrolleuren und
den Fall erinnere ich mich.
Schwarzfahrern. Und,
Moment. War das Zufall? Also war das zufälligerweise ein Video?
Ja, das war Zufall. Ich kam mit der Kamera vorbei und wollte eigentlich woanders hinfahren. Mhm. Und ich hatte der Dialog war ziemlich interessant. Also es war eine spanisch sprechende Frau, die hat sich aber dann als Deutsche entpuppt. Also die wollte die Kontrolleure wahrscheinlich in die Irre führen und so zu tun, als ob sie nur eine Ausländerin wäre und sich so sozusagen entziehen, ne? Mhm. Und das Lustige war, dass der eine Kontrolleur aber auch Spanisch konnte. Und, ja, und dann war die Frau dann erstmal perplex, ne?
Ja.
Dann kam es zu einer Kontroverse, vielen Verbalinjurien zwischen einem weiteren mutmaßlichen Schwarzfahrer und den Kontrolleuren und dann habe ich natürlich, wie man das so macht, die Kamera direkt draufgehalten.
Na klar.
Und die meinten dann, also ich soll die Kamera ausschalten, habe ich dann auch gemacht. Und jetzt war ich aber, fiel ich aber in den Mittelpunkt deren Konzentration. Und sie wollten mein Filmmaterial haben. Ich habe dann halt Nein gesagt, habe auch meinen Presseausweis gezeigt. Und hat sie alles nicht interessiert. Dann haben sie mich halt über den Bahnhof getragen, um es mal höflich auszudrücken.
Getragen? Ja. Moment mal, die sind handgreiflich geworden?
Ja, natürlich. Ich hatte ein Polizeieinsatz, war ja ein großer Skandal vor zwei Jahren, die sind ja auch vorläufig festgenommen worden.
Wer, du oder die?
Die.
Ah ja, gut, okay.
Die waren Zivilfahnder und uniformierte Beamte, ich glaube vom Abschnitt 31. Und auf jeden Fall, angeblich hat DVG kein Filmmaterial und auch die zwei Schwarzfahrer, die ja erfasst worden sind, diese hat die DVG angeblich plötzlich nicht mehr die Daten gehabt, ne, weil die ja Tatzeugen waren. Und das Lustige ist, diese Kontrolleure haben dann ausgesagt, ich hätte sie angegriffen, ne, und dass ihre Gewalttat sei Notwehr gewesen. Und das Lustige, in Anführungszeichen, ne, am Montag stand ich vor Gericht, ne, wegen Körperverletzung.
Krass.
Und? Ja, das findest du, die Story findest du im Tagesspiegel, unter ja. tagesspiegel.de, wenn du
anhörst. Was war, wie wissen das Urteil?
Das Lustige ist, also ich sag schon zu oft lustig, ist verschoben worden, weil ein paar Kontrolleure sind erst gar nicht aufgekreuzt, weiß auch nicht, warum die Angst vor dem Gericht haben. Und es ist verschoben worden auf den 26. September, ich glaube um 12.30 Uhr. 26. September, 12.30 Uhr. Und das Krasse ist, ich habe damals einen Notruf abgegeben, ne, dass ich hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stehe und mich Kontrolleure nicht gehen lassen wollen. Und während ich mit den Polizeibeamten in der Leitstelle telefoniere, greifen die mich an. Also deren Angriff ist sogar auf Notrufmitschnitt. Und jetzt kommt der Hammer. Also, und wenn die natürlich jetzt sagen, hier Notwehr ist ja eigentlich, setzt voraus, einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff. Mhm. Und dann müsste ja auf den Notrufmitschnitt, also die haben mich erst so 30 Sekunden, nachdem ich mit dem Beamten schon telefoniere, ja, angegriffen. Also müsste man ja in diesen ersten 30 Sekunden hören, Herr Polizeimeister, bitte kommen Sie. Ach, Moment mal, ich muss mal kurz diese Kontrolleure schlagen. Warten Sie mal kurz. Ja, aber hört man nichts von, komischerweise. Ich frage mich echt, wie was aus unserer Staatsanwaltschaft geworden ist. Ich meine, wenn einer sich bei der Polizei bewirbt, dann muss der erstmal einen Test auf logisches Denken machen. Diese Story, wie wenn die Fensterscheiben auf der Straße liegen, dann ist der Einbruch ja nicht geschehen, also sondern von innen ist das Fenster eingeschlagen worden. Ne? Da muss man so einen Logiktest machen. Das muss bei der Staatsanwaltschaft offenbar nicht der Fall sein. Weil wenn ich ein Notrufprotokoll lese und da steht drin, dass man deutlich hört, wie die einen angreifen, dann kann ja gar keine Notwehr gegeben sein.
Hat denn irgendwer sich nochmal zu der Frage, darfst du überhaupt Controlettis filmen, während sie ihrer Arbeit nachgehen oder darfst du das nicht? Hat sich da nochmal jemand dazu geäußert oder ist jetzt nur noch Körperverletzung?
Die haben angerufen, die haben auch später die Polizei angerufen, also nach meinem Notruf, haben die angerufen bei der Polizei, sie sollen sofort kommen, weil hier jemand filmt. Und das ist aber keine Straftat, das haben wir rechtlich prüfen lassen. Mhm. Und es ist nur verboten, mit grellem Scheinwerferlicht zu filmen. Die Kamera hatte aber keinen Scheinwerfer, lustigerweise. Die gehörte dem Sender und ich habe mir bestätigen lassen, dass genau an dieser Kamera überhaupt gar kein Scheinwerfer angebracht werden kann.
Ja? Du sagtest, dass da Aufzeichnungen verschwunden worden sind. Deine eigenen Aufzeichnungen sind.
Nee, nicht meine eigenen Aufzeichnungen. Ich rede jetzt von der BVG-Kamera.
Aber die zeichnen derzeit noch nicht auf. Also wenn du da hättest aufgezeichnet werden wollen, hättest du nicht die Polizei anrufen sollen, sondern diese komischen Notrufsäulen betätigen, ja, weil dann wird aufgezeichnet.
Ja,
aber nicht,
wenn ich vier Typen in der
ja, ist schon klar. Nur als Tipp für Leute, die vielleicht in ähnliche Situationen geraten.
Das heißt, Notruftaste drücken, in dem Moment läuft die Kamera los.
In dem Moment wird gefilmt, ja. Das ändert sich jetzt mit diesem Modellprojekt.
Ja. Also, aber komisch ist jedenfalls, dass sie auch nicht die Daten dieser zwei Schwarzfahrer haben. Ne? Also das ist schon merkwürdig, weil soweit ich weiß, werden die ein Jahr gespeichert.
Das ist echt krass. 26. September, sagst du?
Ja, um 12.30 Uhr im Amtsgericht Tiergarten, Turmstraße 91.
Ja, vielleicht kommen ja jetzt genug Leute vorbei. Ich glaube, der Eintritt ist frei.
Der Eintritt ist frei, es ist öffentlich.
Wird man da gefilmt?
Wie bitte?
Wird man da gefilmt, wenn man da zum Gericht geht?
Die Kameras musst du am Eingang abgeben, Laptop musst du auch abgeben, alles, Handys auch abgeben, ne, aber du kriegst eine Quittung.
Genau. Ne? Und hinkommen wir alle mit der U5 und
sind die Kontrolletten so. Also ich glaube die U9, oder?
Ich weiß es nicht.
Das ist die U9 Richtung Oslo.
Ich weiß, ich habe so viel Angst
vor. Ich kann ja mal ein paar Kontrolleure fragen. Wobei, ich muss.
Aber die erkennt man doch nicht. Die sind so gut getarnt als ja, Alkoholiker.
Die sehen ja, also die Protagonisten, die damals aktiv waren, die sahen ja aus, so sage ich jetzt mal, als ob die gerade aus der Türsteher-Szene kamen.
Ach so, echt so Brandenburger Rechtsradikale? So.
Nee, nicht unbedingt. Es war auch ein Jugoslawe dabei, also ein Serb, mit serbischen Namen.
Ja, ich bin
also
auch mal.
Das nicht. Und aber sie sehen halt so bullig aus, so also so, ne? Und aber es hat sich, glaube ich, das muss ich auch sagen, also ich will jetzt die BVG jetzt nicht mies machen.
Nee, ist ja auch nicht die BVG-Miesmach-Sendung hier.
Nein, es hat sich aber auch einiges getan. Also wenn ich jetzt ab und zu mit der BVG schon mal fahre, dann sehe ich auch, die Kontrolleure machen jetzt einen sympathischeren Eindruck.
Echt? Mir ist es wirklich mal passiert, ich bin in die U-Bahn eingestiegen und hab mir gedacht, mein Gott, schon wieder so ein scheiß Alkoholiker, der in der Ecke sitzt. Und dann springt der Typ auf, als der Zug losfährt, die Fahrausweise bitte. Das war jetzt. Ja. Danach bin ich nie wieder schwarz gefahren.
Ja.
Anatol, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja.
Und alles Gute am 26.
Ja, und übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, wegen der Ellipse.
Was?
Wir haben auch mal vor ein paar Wochen telefoniert, wegen der Ellipse, weißt du noch, mit dem Lückenfüller, wo du meintest, Ellipse sei aus der Mathematik.
Du erwischst mich gerade auf dem völlig falschen Fuß, Anatol, und das gehört auch jetzt nicht hin. Schick mir eine Mail.
Okay.
Ja, okay. Tschüss, gute Nacht. Eigentlich geht es hier nämlich um Videoüberwachung, beziehungsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, Frank, Sicherheitswahn auf dem Prüfstand zwischen London und der Bundestagswahl. Und ja, wir haben immer noch ein paar Anrufe in der Leitung. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Und wir schalten live nach Meerbusch. Don?
Jo.
Hi. Don, hallo.
Tag. Ja, und zwar, hallo, das ist echt verrückt hier, man hört
ja. Ja, wir sagen ja auch nichts.
Ja. Nee, nur weil der Ton, der ändert sich dann plötzlich in der Runde. Ja.
Ich kann ein bisschen Musik unterlegen, soll ich mal machen?
Erzähl, leg los.
Zum Thema Videoüberwachung wollte ich sagen, es gibt bei flickr.com, kennt man ja diese Foto-Community, da gibt es eine Group, die heißt 1984 als Zahl.
Ah.
Und da gibt es im Moment 369 Fotos von Videokameras, von Überwachungskameras, die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie eine deutsche, ne, es ist international, ja, aus Supermärkten, von Straßenkreuzungen, was auch immer.
Das ist sozusagen eine Sammlung der technischen Gerätschaften, die da eingesetzt werden, oder?
Was ich ist weiß das? Nicht, ja.
Oder sind es jetzt Bilder, quasi Mitschnitte davon, von den Kameras?
Nein, das sind Bilder
von den Kameras.
Auf denen die Kameras abgebildet sind.
Sagen die Metaebene quasi.
Das ist irgendwie ganz interessant. Vor allen Dingen ist mir dabei aufgefallen, dass eigentlich so der Großteil der Kameras, die ich da gesehen habe, also dass ich die eigentlich gerechtfertigt finde, weil das eigentlich, ich weiß nicht, die sind irgendwie meistens in Supermärkten oder in irgendwelchen Geschäften und...
Ja, entschuldige, wie heißt das Tag? 1984?
Es ist kein Tag, es ist eine
Flickr Group. Ah ja, da kann ich...
Rechts neben Tag steht.
Was war das denn? Da muss ich wieder hier...
Aber sag mal, findest du es denn generell gerechtfertigt, dass Kameras an welchen Orten auch immer hängen? Also ich meine, wo ist für dich da die Grenze?
Ja, das ist echt schwierig. Also ich bin da im Moment auch ein bisschen am Überlegen, weil... also eigentlich kann ich niemandem verübeln, wenn er in seinem eigenen Geschäft eine Kamera aufstellt, um zu verhindern, dass da irgendwie geklaut wird, weil das ist ja auch eigentlich... Das ist ja auch der Grund, warum eine Kamera zum Beispiel im Supermarkt hängt. Die machen das ja nicht um.
Bloß, dass es gegen das Klauen selten was bringt.
Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber.
Es wird dann halt in der Ecke geklaut, wo keine Kamera ist.
Bitte?
Es wird dann halt in der Ecke geklaut, wo keine Kamera ist.
Wahrscheinlich. Da weiß ich nicht, wie das da ist. An öffentlichen Plätzen und so, da habe ich das natürlich auch nicht so gern und mich nervt das natürlich auch und so. Aber die Gefahren, die irgendwie die dadurch entstehen, die sind eigentlich bei den meisten Kameras nicht unbedingt gegeben.
Aber was würdest du sagen, wenn zum Beispiel diverse Supermärkte in deiner Umgegend eigentlich größtenteils in irgendeiner Sicherheitszentrale von einem privaten Dienst aufgeschaltet sind?
Also eigentlich ist es mir persönlich ziemlich egal, wer das sieht, meine Bilder sieht. Also die Gefahren, die ich bei Kameraüberwachung sehe, sind eigentlich zwei, und zwar ja, zuerst mal natürlich, wenn überall an öffentlichen Plätzen und so weiter Kameras stehen, dadurch wird irgendwie diese Unschuldsvermutung irgendwie aufgeweicht. Also so weit sind wir ja jetzt schon, dass die meisten Leute irgendwie sagen, ich habe ja nichts zu verbergen und deswegen ist es mir egal, wenn ich gefilmt werde. Und im Gegenzug, wenn man dann darauf besteht, nicht gefilmt zu werden, dann muss man ja was zu verbergen haben. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Normalerweise sollte man ja davon ausgehen, dass prinzipiell erstmal jeder unschuldig ist.
Auch der Supermarkt?
Bitte?
Auch der Supermarkt?
Sollte davon ausgehen oder sollte unschuldig
sein? Nein, ich meine, auch der Supermarkt sollte davon ausgehen. Also die Unschuldsvermutung gilt ja eigentlich auch.
Der Supermarkt auch davon ausgehen. Deswegen, ich finde Kameras im Supermarkt auch nicht wirklich schön. Ich fühle mich da auch ein bisschen, ja, ich fühle mich da auch nicht unbedingt wohl, wenn davon ausgegangen wird, dass ich ein potenzieller Dieb bin.
Gönnst du dir denn manchmal den Spaß damit? Also dich absichtlich auffällig verhalten?
Ja, das ist nämlich das ist irgendwie die zweite Gefahr, die ich bei Kameras sehe. Dass dadurch irgendwie das Verhalten der Leute irgendwie so gleichgeschaltet wird, wenn irgendwie ein, also es gibt ja auch solche Dinge, irgendwie auf dem Parkplatz steht eine Überwachungskamera und dann gibt es irgendwie angemessenes Verhalten und irgendwie nicht angemessenes Verhalten auf einem Parkplatz. Mhm. So, und irgendwie angemessen ist halt, man geht hin und schließt sein Auto auf und fährt weg. Und dann gibt es halt auch Sachen, die man einfach nicht tut auf dem Parkplatz, die irgendwie... Mhm.
Gerade die sollte man doch dann immer tun, ne?
Ja, das habe ich auch schon überlegt, weil also das ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten eigentlich, dass es irgendwie so ein standardisiertes Verhalten gibt, was man tun kann und was nicht.
Das sehe ich halt als das ganz, ganz große Problem, dass genau dieses standardisierte Verhalten das ist, was diese Kameras letztendlich bewirken. Ja. Das heißt, wir versuchen uns halt alle normkonform zu verhalten und bloß ja nicht irgendwas anderes zu machen, weil das könnte uns ja irgendwelchen Ärger einbringen.
Genau, und das ist eigentlich so das Hauptproblem, gar nicht mal unbedingt, dass jetzt irgendwas, also mir ist es im Prinzip, meine persönliche Einstellung ist, mir ist es eigentlich egal, ob irgendein Idiot da vor der Kamera sieht, wie ich da irgendwie über die Straße gehe. Es geht halt wirklich nur darum, dass ja, dass man eben sonst sich verdächtig macht, sobald man sich nicht so verhält, wie man das eigentlich sollte an bestimmten Orten. Und das ist ja auch schon so, also ich weiß nicht, ich werde eigentlich regelmäßig hier von der Polizei angehalten.
Ach,
ja.
Warum?
Weiß ich nicht, vielleicht gehe ich irgendwie zur falschen Uhrzeit raus, vielleicht sehe ich irgendwie auffällig aus oder
na,
so.
Siehst du denn auffällig aus? Also wie bist du anders gekleidet? Hast du eine wundersame Frisur?
Ja, eigentlich nicht. Also ich meine, es kommt ab und zu mal vor, dass wir dann irgendwie, dass ich dann mit einem Freund so nachts um 5 etwas verpeilt mit dem Laptop auf dem Schoß irgendwie im Auto sitzt oder so, aber gar nicht mal unbedingt was Verbotenes macht.
Ja, ja, aber das verstehen sie ja nicht. Und hinterher steht bei Spiegel Online dann wieder, dass jemand ein WLAN gehackt hätte.
Ja, nee, aber auch andere Sachen. Also man muss nur irgendwie zur falschen Uhrzeit unterwegs sein oder irgendwie gerade irgendwie Spaß gehabt haben mit irgendwas, was nicht unbedingt normal ist, weil normalerweise geht man halt nicht nachts raus und ja, und das führt dann schon dazu, dass man da angehalten wird und die Leute können es auch absolut nicht verstehen. Das ist halt ein Verhalten, was nicht normal ist.
Mhm.
Und, ja, und das ist irgendwie das, was dadurch passiert und das ist eigentlich... das eigentlich Gefährliche. Deswegen finde ich, Überwachungskameras sollte man einfach mal ganz lassen. Außer, wenn jetzt einer meint, ich will niemandem verbieten, in seinem eigenen Laden da irgendwie eine Kamera hinzustellen. Also wenn ich selbst einen Laden hätte, kann ich nicht, weiß nicht, ob ich da eine Kamera hätte.
Ich habe in einer Tanke gearbeitet, da war sogar eine Kamera, um mich zu überwachen, damit ich keine, was weiß ich, Schrippen klaue.
Ja, klar, oder sowas. Das auch, sieht man ja dann auch irgendwie im Fernsehen immer auf RTL und so, gibt es ja solche Videos, wo dann Leute irgendwie in einen Kaffee pinkeln oder so.
Ich guck sowas nicht. Don, danke für deinen Anruf.
Ja, gute Nacht.
Und gute Nacht, tschüss. Okay. Der Michael aus Freiberg ist dran.
Michael? Bin ich drauf?
Was?
Bin ich schon drauf?
Du bist drauf, ja, je nachdem, was alles du genommen klar. hast. Kann auch sein, also, dass du breit bist.
Als Bemerkung möchte ich mal einflechten, diese ganze Überwachungsgeschichte, die jetzt auch immer wieder angesprochen wurde, ist einfach auch ein Eingriff in die ganz normalen bürgerlichen Grundrechte. Und ich bin durchaus nicht der Meinung, dass die irgendwie ein erhöhtes Sicherheitsgefühl oder irgend sowas bringen. Also ich bin jetzt vor kurzem in Norwegen gewesen und muss sagen, dort habe ich keine einzige Kamera gesehen und mein Sicherheitsgefühl war dort wesentlich höher. Das ist aber bloß eine Vorbemerkung. Eigentlich wollte ich zu was anderem noch was sagen. Und zwar ist vorhin diese Geschichte, deswegen hatte ich angerufen.
Gibt es tatsächlich in Norwegen keine Kameras oder sind sie dir nur nicht aufgefallen?
Also sagen wir mal so, ich habe einen großen Bogen um die ganz großen Städte gemacht, aber in den kleineren Städten habe ich sowas nicht gesehen, ne.
Ja gut, aber da ist, also in Oslo gibt es eine ganze Menge Kameras, da gibt es auch einen öffentlichen.
Ja gut, aber um Oslo habe ich auch einen Bogen gemacht.
Aber ich schätze mal, wenn du in deutsche Kleinstädte gehst oder in deutsche Dörfer, wirst du eine ähnliche Situation haben.
Ja, nee, aber da sind sie ja auch schon in Läden, aber dort habe ich es eben auch in Läden nicht gesehen. Also die es ist einfach auch dieses permanente Angstgefühl auch nicht da. Also und dieses Unsicherheitsgefühl. Also dort ist es ja auch so, dass eigentlich eine ähnliche Situation ist. Ich weiß nicht, kennt ihr den Michael Moore Film Bowling for Columbine?
Kennen wir, klar.
Sicher, ja. Dort ist ja eigentlich in der Geschichte dieser Unterschied zwischen Kanada und USA sehr schön rausgearbeitet worden. Und ähnlich ist es eigentlich auch in Norwegen. Dort schließt keiner ein Haus ab, dort ist nicht dieses permanente Angstgefühl da. Und man merkt eigentlich, es scheint auch überhaupt wesentlich weniger zu passieren als beispielsweise schon im Nachbarland Schweden, von Deutschland ganz zu schweigen. Und ich denke mal, die Frage fängt eben wirklich da an, wo im Prinzip die Politik selber anfängt, Hysterie zu machen. Und da bin ich eigentlich schon bei dem Thema, wo ich hin wollte, nämlich diese ganze Geschichte der Instrumentalisierung und eben auch der Instrumentalisierung von Terrorgeschichten.
Was wollen die Politiker damit genau instrumentalisieren? Welchen Vorteil versprechen sie sich davon, deiner Meinung nach?
Ja, eigentlich wenn ich mir das angucke, eigentlich sind die Politiker ja nichts anderes als ausführende Organe einer Machtelite.
Den Illuminaten.
Nicht mehr und nicht weniger. Und es geht einfach wirklich um Durchsetzung und Kontrolle und Erhaltung von Macht. So, und natürlich kann ich Macht besonders gut erhalten, wenn ich Leute gut kontrollieren kann. Das ist eigentlich, ob das nun von Orwell beschrieben wurde, in Romanform oder auch in verschiedenen Studien belegt wurde, also es ist einfach so. Und eigentlich wird nichts anderes gemacht. Und die Geschichte ist einfach, auch bei dieser ganzen Terrorismusfrage und auch bei diesen Schürungen von Ängsten, wo dann plötzlich dann wieder neue sogenannte Sicherheitspakete dann auf den Tisch gelegt werden. Das haben wir ja eigentlich hier in Deutschland jetzt gerade in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, wo dann Sachen dann aus dem Schreibtisch gekramt wurden, die dann schon wirklich alles andere als lustig waren. Und es geht eigentlich wirklich nur darum, Grundrechte einzuschränken, um wirklich dort die Macht über die Bevölkerung und über die Menschen im Prinzip zu perfektionieren und zu erhöhen.
Vielen Dank, Michael. Wir müssen Nachrichten machen.
Gut.
Und ja, eine gute Nacht noch.
Ich bin noch gar nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich sagen will.
Ach so, ja, dann mach noch schnell.
Ja, gut. Ich wollte nämlich zu diesem Terrorismus, denn eigentlich ist immer wieder die Frage, was ist eigentlich Terrorismus? Eigentlich geht es ja darum, dass das unbeteiligte Dritte in die Auseinandersetzung von Zweien reingezogen werden und dort benutzt werden. Und es ist ja beispielsweise eben so, dass diese Geschichten sich auch wunderbar dann benutzen lassen. Und wenn du das Beispiel USA zum Beispiel hast, die Regierung Bush konnte ja bis jetzt noch mit keinem einzigen Argument wirkungsvoll entkräften, dass sie in die Anschläge vom September nicht selber verwickelt gewesen ist.
Naja, das ist aber genauso gut, als würdest du sagen, niemand kann entkräften, dass es nicht doch rosa Elefanten irgendwo im Universum gibt.
Naja,
das ist eine logische Unmöglichkeit, die du da gerade forderst. Es tut mir leid, weil ich dir da eine Parade fahren muss. Du kannst nicht nachweisen, dass irgendetwas nicht existiert. Und genau das verlangst du aber, was die US-Regierung tun soll.
Gut, aber letztendlich, sie waren die einzigen Nutznießer. Also die,
ja,
die
gut, halt Plausibilität, entschuldige, aber da grätsche ich rein. Plausibilität ist kein Indiz.
Gut, das ist natürlich richtig, da gebe ich dir
also
recht.
Das ist da, so einfach darfst du dir nicht machen. Ja, jetzt müssen wir wirklich Nachrichten machen.
Aber Fakt ist natürlich eins, dass Terror instrumentalisiert worden ist, weil beispielsweise die IAA oder auch die baskische Widerstandsorganisation genannt wurde. Es gibt doch einen Unterschied eben zu denen, zum Beispiel, was in London passiert ist. Eben, dass beispielsweise gewarnt wurde und beispielsweise die IAA hat bei ihren Anschlägen in London rechtzeitig gewarnt und dort ist zum Beispiel seitens der Polizei absichtlich nicht evakuiert worden, um im Prinzip absichtlich Bevölkerungsverluste zu haben, die man dann wieder benutzen kann. Und da fragt man sich natürlich, wer ist da an der Stelle eigentlich der Terrorist? Und die Geschichte ist auch zum Beispiel bei den Roten Brigaden, die sind ja zum Beispiel, wo dann anfingen deren Anschläge richtig blutig zu werden, da stellte sich dann im Nachhinein raus, dass sie vom italienischen Geheimdienst gesteuert wurden.
Nichtsdestotrotz schweifen wir gerade viel zu weit ab und wir müssen Nachrichten machen, Michael. Okay. Schönen Abend noch.
Ja, danke.
Tschüss.
Wenn Fritz in Fürstenwalde, dann 101,5.
5 nach halb 12.
Fritz Info.
mit dem Wetter. In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 18 und 14 Grad. Morgen bleibt es meistens wolkig und es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 35 Grad und die Meldungen steigen mit Matthias Kerkhoff.
In Ostdeutschland droht in den kommenden 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu 1 Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hat ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war 6 Monate alt. Die britischen Sicherheitsbehörden haben am Abend die Festnahme eines der 4 verhinderten Selbstmordattentäter vom vergangenen Donnerstag bestätigt. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier. Nach den anderen 3 Tätern wird weiterhin gefahndet. Die vorbeugende Telefonüberwachung in Niedersachsen ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Niedersachsen wollte der Polizei ermöglichen, ohne konkreten Tatverdacht Telefongespräche abzuhören. Zum Fußball im Ligapokal schlug der FC Schalke 04 Werder Bremen 2:1. Der Verkehr auf Fritz A2 Berliner Ring Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin ist die Ausfahrt gesperrt. Hier ist ein LKW direkt an der Anstoßstelle liegen geblieben. Ansonsten wünschen wir gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Gleich 7 Minuten nach 11:30.
Fritz, eine Produktion des RBB.
Die Popcorn kommt
auch dieses Jahr nach Berlin.
Und Fritz
ist das Radio zur Popcorn.
Vom 14. bis 16. September.
Mehr Infos
bald
und im Radio.
Dreiste Musik. Fritz.
I'm gonna take you away.
Eine Rechtsgrundlage, dass wir nicht Plätze überwachen, sondern wir haben eine Rechtsgrundlage, dass wir gefährdete Objekte überwachen können. Das bringt was bei Tankstellen oder. Da haben wir auch Erfolge damit. Aber die Vorstellung, ich würde hier alle Straßen und Plätze videoüberwachen lassen und damit hätte ich etwas für die Sicherheit getan, ist irrig.
Erhard Klörting, der Innensenator von Berlin zur Kameraüberwachung in eben der Bundeshauptstadt. Ihr hört das Chaos Radio 104. Sicherheitswahn auf dem Prüfstand, das ist unser Thema. Es geht im Wesentlichen um Kameraüberwachung, weil das auch gerade das große Thema in der Politik ist. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline, unter der ihr eingeladen seid, mitzudiskutieren. Und angerufen hat die Susi aus Plakow.
Hallo.
Moment, halt, da. Susi?
Ja,
Hallo.
Ja, ich wollte sagen, dass es total schwachsinnig ist, also mit den Kameras, weil ich denke mal, viele können sich da aus dem Internet in die Kameras vielleicht dann rein, sag mal, hacken und so und das da mit überwachen und weiß nicht.
Aber das ist doch toll, dann gucken mehr Menschen mit. Also ich meine, es ist doch viel sicherer dadurch.
Genau. Dann kann man es doch gleich an Endemol verkaufen, macht die Polizei noch Geld mit.
Ja, so ungefähr.
Genau. Die Kontakte haben sie ja schon, weil sie sowieso die Produzenten mit Koks versorgen. Ne? Nein, das war nur ein Scherz, liebe Polizei.
Ja, also weiß nicht. Und damit kann man bestimmt auch gar nicht so wirklich was erreichen, weil, also ich denke mal, die Terroristen sind in der Hinsicht viel schlauer als diese Kameras, die es überwachen. Und ja.
Aber wir haben doch jetzt in London tatsächlich auch einen Fahndungserfolg gehabt.
Ja, schon, aber vielleicht war es dann auch nur Zufall oder so. Also, ja, würde ich jetzt denken.
Hm. Wie ist denn das, ist das realistisch zu glauben, dass man sich von außen in irgendwelche Kameras dann auch einhackt und die Bilder abgreift zwischendurch? Ist
also, du guckst jetzt mich an.
Ja, du bist ja hier doch der Lead. Du bist doch hier der Lead-Hacksor.
Wir wissen von einem Fall aus Österreich, wo tatsächlich über so eine WLAN, so eine Wireless-LAN-Verbindung eine Kamera angebunden war. Das ist auch,
fragt man aber auch nicht.
Also. Doch, das ist tatsächlich gang und gäbe, aber normalerweise sind die Daten dann oder die Verbindung dann irgendwie schon gesichert, das heißt irgendwie verschlüsselt. Mhm. War es da aber nicht. Und man konnte nicht nur die Kamerabilder angucken, sondern auch noch die Kamera fernsteuern. Das war also so eine Dome-Kamera oder so eine bewegliche Kamera.
Eine Webcam.
Und da konnte man dann auch fleißig mit rumzoomen. Nee, die war schon offiziell von der Polizei da angebracht. Nur leider hat man halt vergessen, die Sicherheit zu aktivieren an dem System. Und je mehr Systeme es gibt in freier Wildbahn, desto größer ist auch die Anzahl von denen, die vielleicht da vom Netz aus erreichbar sind oder von Unberechtigten auch benutzt werden können und missbraucht werden können, vor allem auch. Klar, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Hauptproblem ist. Klar, es ist auf jeden Fall ein Aspekt. Weiß nicht. Also du fühlst dich also durch Kameras dann eher überwacht als beschützt.
Ja, genau. Also, weiß nicht, also ich hätte dann gar kein Privatleben mehr, oder? Also.
Aber was hast du denn zu verbergen? Mal so gefragt.
Na, eigentlich so wirklich halt mein Privatleben mal zu verbergen. Ich will doch nicht, dass jeder weiß, was ich hier am Tag über mache, so, oder? Weiß nicht.
Genau, das geht auch keinem was an.
Ja, ich sag auch immer, irgendwann werden sie wissen wollen, was für Bücher du liest, ne?
Das wissen sie doch, wenn man bei Amazon seine Bücher kauft schon.
Stimmt.
Ja. Aber zum Beispiel hier bei uns im Schloss Neuhallenberg. Mhm. Da ist auch so eine Kamera und die beleuchtet da so dieses eine Haus, ja, und ich weiß nicht, also ich würde mich da voll beobachtet fühlen an den ihrer Stelle, da wenn diese Kamera die ganze Zeit auf das Haus da leuchtet, ja.
Also das ist ein Haus, in dem jemand wohnt?
Ja, also ich denke mal schon, da sind auch Gardinen und alles so vorher, also sieht schon bewohnbar aus.
Es gibt aus Berlin zu dem Thema ein ganz interessantes Urteil, das ist das sogenannte Dussmann-Urteil, also Dussmann von dem Kulturkaufhaus. Mhm. In der Friedrichstraße, die sind also per Gericht dazu verdonnert worden, dass sie ihre Kameras bitte auf ihr eigenes Haus richten möchten und nicht mehr überall hin. Und sie dürfen jetzt, ist glaube ich die Formulierung, nur noch einen Meter um ihr Gebäude rum filmen, so beobachten. Das heißt, es geht darum, sie haben das begründet mit allem Möglichen und letztendlich sind sie, glaube ich, abgewichen in der Bekämpfung von internationalem Terrorismus. Da wurde es dann dem Richter dann auch ein bisschen zu bunt, was es denn mit einer privaten Gebäudeüberwachung zu tun hat. Und sie haben dann auch ganz stolz erzählt, dass sie auch irgendwie beim Juwelier gegenüber auch irgendwie reinfilmen könnten und damit auch schon Diebstahl aufgeklärt haben, so eine Sachen. Und das war aber halt alles ein bisschen zu offensichtlich dreist. Und wir haben jetzt also, müssen sich ja darauf beschränken, den Bereich um einen Meter um ihr Gebäude auch dann zu filmen, zu überwachen.
Gab es doch vor ein oder zwei Jahren in Köln auch diese Geschichte, wo auf der rechten Rheinseite war das, irgendjemand mit einem Fahrrad einen Sprengsatz vor irgendeinem Laden abgestellt hat, der dann hochgegangen ist und der von der Kamera auf dem Viva-Gebäude, glaube ich, war das damals gefilmt wurde. Und da hat auch niemand gefragt, wie denn die Viva-Leute dazu kommen, einmal quer über die Straße irgendwie da Köln zu filmen. Das ist dann untergegangen im Ermittlungsgeschehen.
Ja.
Susi, vielen Dank.
Ja, ich habe noch ein Anliegen. Also hier, ich würde sagen, also wenn sie wirklich hier Kameras in Deutschland und weiß ich nicht wo aufstellen sollten, ja, dann würde ich es auch voll toll finden, wenn Kameras doch auch so, sag ich mal, jetzt in Berlin dieses große Ding, wo der Bundeskanzler immer
am Reichstag,
genau, Entschuldigung, dass da auch Kameras aufgestellt werden, weil letztens gab es doch einen Bericht hier irgendwie, 22 Toiletten waren voll mit Koks, ja, also oder Spuren halt so, und weiß nicht.
Jetzt mal ernsthaft, möchtest du Guido Westerwelle oder Angela Merkel beim Pinkeln zusehen können?
Nein, nicht so wirklich, aber...
Obwohl... Stellt euch vor. Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nicht den Rest des Tages verderben.
Nein, Angela Merkel beim Koksen wäre interessant. Nee, aber du hast recht, wäre ein gleiches Recht für alle. Das ist so ein bisschen, wir haben das vorhin ja auch schon diskutiert vor der Sendung, so ein bisschen der skandinavische Ansatz. So, da ist halt die Idee, wir haben alle voreinander nichts zu verbergen. So, und da ist halt wieder diese Balance zwischen Staat und Bürger. ist da wieder eher, da sind halt die also ich weiß nicht, glaube ich, Norwegen ist das eins von den skandinavischen Staaten oben. Da sind auch die Steuererklärungen im Internet alle. Das heißt also, gibt es ja einen Namen ein von jemand und bekommst dann deren Steuererklärung, das heißt, was sie halt beim Finanzamt angegeben haben als Einkommen. Cool. So, und da ist halt aber auch niemand gesperrt. So, das heißt, du kannst halt also auch gucken, sie haben dann auch sicherheitshalber, dass die Leute nicht umständlich suchen müssen, denn auch ihre gesamte Chefredaktion, also das ist eine Zeitung, die diesen Service anbietet, die haben ihre gesamte Chefredaktion schon mal vorsorglich aufgelistet und halt die gesamte Regierung oder wichtige Regierungsbeamte. Super. Da ist dann halt diese Balance dann wieder ein bisschen anderer als bei uns. Und das ist ja letztendlich das, was jetzt CCC schon seit Prinzip seit der Volkszählung, seit der ersten fordert, ist eben, dass wir auch einen transparenten Staat, also sprich eine maschinenlesbare Regierung haben wollen. Und dass diese Balance einfach wieder, wobei das halt nicht heißt, dass wir dann unbedingt den Bundestagsabgeordneten beim Koksen auf der Toilette zugucken wollen.
Der Ralf schon.
Nur bestimmt.
Ralf heißt mein Bruder, toll.
Sondern, dass wir einfach ein bisschen eher wissen wollen, was der Staat so treibt. Und dass das Informationsfreiheitsgesetz, was wir haben, was zwar auch nur sehr eingeschränkt jetzt beschlossen worden ist, aber das ist zumindest erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung, um diese Balance wieder herzustellen.
Aber das ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied. Ne? Wenn ich Politiker wähle, dann will ich auch wissen, was die machen. Die handeln im öffentlichen Auftrag, genau, ja, auch wie die Behörden und die Leute, die da arbeiten, ja, was sie da dienstlich treiben mit meinen Steuergeldern auf Grundlage von öffentlich erlassenen Gesetzen. Das will ich schon gerne kontrollieren können. Natürlich. Aber meine Steuererklärung im Internet, das fände ich schon ein bisschen heikel.
Auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen, oder? Also ich würde es nicht gut finden, wenn andere Leute dann vielleicht auch meine Steuererklärung irgendwie im Internet sehen könnten und so.
Ja, also das Land, Frank, was du da nanntest, das muss Norwegen sein, weil in der Europäischen Union wäre das nicht möglich. Spätestens seit der Datenschutzdirektive von
95. Das kann nur Norwegen sein, ich kann den Link auch nochmal raussuchen.
Jo, ja, danke.
Eins noch. Ich habe von so ein bisschen mitgekriegt, dass da ein bisschen die Brandenburger hier runtergemacht habe, so ein bisschen, und das fand ich ganz so gut, war. Also.
Haben wir Brandenburger runter?
Nur die Brandenburger Rechtsextremen.
Genau,
aber das gilt natürlich auch für die Berliner Rechtsextremen. Die finden wir auch scheiße.
Ja, wir finden alle Rechtsextremen scheiße.
Aber ich weiß nicht, also manche oder viele haben nur auch nur. Also ich persönlich finde es nicht gerade gut hier, dass manche Ausländer hier in Brandenburg so wohnen einfach.
Dann bist also du rechtsextrem, dann finden wir dich auch scheiße.
Was?
Dann bist du rechtsextrem, wenn du dieser Meinung bist.
Na, aber guck mal, viele Leute haben überhaupt keine Arbeit hier und so.
Ja, und?
Die Ausländer, sag ich mal, kriegen das jetzt so die Arbeit einfach hingeschmissen so und dann gehen
das halt. Das stimmt doch gar nicht. Wie viele Ausländer kennst du, die an Deutschen Arbeit weggenommen haben? Oder andersrum gefragt, wie viele Deutsche kennst du, die Drecksarbeit machen würden, die Ausländer machen?
Ja, ist richtig, aber trotzdem, also, weiß nicht, irgendwie manches.
Nee, tut mir leid, Susi, aber du bist komplett, also da, was das angeht, bist du nicht wirklich gut informiert. Ich empfehle dir dringend, mal Zeitung zu lesen oder sowas zu machen und nicht nachzuplappern, was du irgendwo auf der Straße aufschnappst.
Okay.
Weil das wäre es nicht wert.
Jeden Morgen.
Gute Nacht, Susi.
Okay, ebenfalls. So.
Ja, schade, ne? Kommen wir mal zu Sebastian. Sebastian?
Ja, Gruß.
Du bist Ausländer, ne?
Ja, ich bin Ausländer, genau.
Wie finden denn die Briten das, wenn so Ausländer in Großbritannien rumhängen? So
also ich bin gerade wütend geworden. Ich wollte Susi gerade noch hinterher schicken, dass es in London mit Sicherheit genauso viel ausländische Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gibt und dass das nur dadurch funktioniert und total klasse
ist. Ja, in Deutschland sieht es ja genauso aus, nur das wollen die Rechtsradikalen alle nicht begreifen, weil die ja nicht lesen können. Das ist ein bisschen schade. So, du lebst in London.
Ja, genau, seit 4 Jahren.
Wie lebt es sich mit permanenter Kameraüberwachung?
Ja, das ist was mir am Anfang aufgefallen ist, aber inzwischen schon irgendwie, ich sag mal so im alltäglichen Leben merkt man es nicht mehr wirklich. Aber ich bin, sag ich mal, prinzipiell auf jeden Fall dem auch sehr kritisch gegenüber eingestellt. Und darauf wollte ich jetzt auch hinaus, und zwar ist dieses Argument mit dem, was hast du denn zu verbergen, auf der einen Seite klar das erste Argument, was einem kommt, um das gut zu heißen, auf der anderen Seite kommt es natürlich immer auf den an, der dahinter sitzt, hinter der Kamera. Was der denn meint, was man verbergen muss sozusagen und was nicht. Und im Endeffekt, das Fazit auch für den ganzen Anrufern, finde ich, ist so, dass Überwachung eine unglaubliche Macht ist, bei der es extrem gefährlich ist, an wen die geht. Ich meine, solange jemand dahinter sitzt, der die gleichen Auffassungen wie man selbst hat quasi, sicher, aber sobald das abweicht, ist natürlich ein Problem da.
Weißt du denn zufälligerweise, wer das in London macht, also wo die Daten auflaufen? Also wer in diesen Videozentralen sitzt und sich die Bilder anguckt?
Ich denke, vieles davon ist auf jeden Fall relativ privat, also auf jeden Fall in der Underground und im Bankerviertel ist ja alles voll und es wird bestimmt sehr viel privat sein und der Rest habe ich keine Ahnung.
Aber du bist in... Also,
Warte mal, Erik.
Soweit ich weiß, ist es in Großbritannien insgesamt ist praktisch die Überwachung der Straßen und Plätzen eher in der Hand der kommunalen Behörden. Also das sind größtenteils Angestellte der Stadt. Aber es gibt halt zudem, muss man sagen, in London ist in Planung und läuft zum Teil halt schon, dass eben genau die Kameras dieser kommunalen Behörden halt zur Polizei aufgeschaltet werden. Also es soll bis 2006 soll es in London ein sogenanntes C3I-Zentrum der Polizei, wo ungefähr 3000 Kameras auflaufen. Die natürlich nicht alle in Echtzeit beobachtet werden, aber sie können eben, die Polizei kann flexibel, je nach Anlass, dann sich dann auch einschalten.
Wusste ich nicht, aber auf jeden Fall interessant.
3000
Kameras. Aber das ist ein interessanter Aspekt, finde ich. Ne? Man fängt im privaten Bereich an, irgendwelche Supermärkte bauen sich Kameras ein oder private Betreiber irgendwo. Und wenn die Infrastruktur erstmal da ist, dann ist natürlich bei der Polizei auch sehr schnell der Bedarf da, auf die Daten auch zugreifen zu können. Das haben wir ja bei Internetdaten genauso im Moment.
Das ist genau was, wenn es Überwachung gibt, denke ich zumindest, dass absolut abgesichert sein muss, an wen diese Daten gehen dürfen und an wen nicht. Und das ist ein Ding, was natürlich absolut löchrig ist, was bei einem riesen alltäglichen Aufwand und diesem Wahnsinn, wenn das überall installiert ist, im Endeffekt gar nicht mehr nachprüfbar ist, denke ich.
Wie ist denn die Stimmung in London? Also hier bei uns heißt es jetzt wieder, ja, da seht ihr mal, wenn wir nur in Deutschland flächendeckend Video überwachen würden, dann wären wir immerhin in der Lage, für den Fall, dass irgendwann mal ein solcher Anschlag passiert, hinterher besser aufklären zu können. Nimmt der Londoner das wahr?
Naja, wenn sich jemand selbst in die Luft sprengt, dann bringt die Nase auf dem Bild danach wenig. Also das hat in diesem Falle bei den Vieren, die sich selbst in die Luft gesprengt haben, auch nichts gebracht. Und die vier anderen, gut, dass einer gefasst worden wäre, früher oder später wahrscheinlich sowieso. Also es ist nur eine Sache der Aufklärung danach. Und wenn derjenige sich selbst in die Luft gesprengt hat, kann man natürlich höchstens versuchen, darüber dann die Identität schneller festzustellen, als es ohnehin der Fall wäre. Aber ich glaube, wirklich einen Unterschied machen tut's nicht.
Ha. Ich sehe ja gerade so ein Bild, was, glaube ich, jemand mit seinem Kamerahandy fotografiert hat von der Londoner U-Bahn. Ja. Das ist eine Service Information an alle Passagiere, dass man auf den Bahnsteigen bitte nicht rennen möchte. Und ganz besonders nicht, wenn man einen Rucksack dabei hat oder eine große, was ist es, Code zu lesen?
Wenn ein Mantel oder ein Rucksack dabei hat, sollte nicht rennen, sonst wird er niedergestreckt.
Oder wenn man ein bisschen foreign, also ausländisch aussieht, dann auch nicht.
Das ist zu ihrer eigenen Sicherheit.
Genau.
Ja, die Stimmung ist momentan auf jeden Fall angespannter als nach den ersten Anschlägen, finde ich, weil die ersten Anschläge, erstens haben die Briten wirklich drauf gewartet. Also wir haben seit 4 Jahren eigentlich, seit 9/11 wirklich mehr oder weniger, sind viele davon ausgegangen, dass es irgendwann passieren muss. Dann kam es einmal und genauso wie in Amerika dachte niemand, dass es gleich wieder passiert.
Also ist so wie beim neuen Auto, die erste Beule ist eigentlich, tut noch weh und danach ist egal. Also.
Nee, eher umgedreht. Der erste Anschlag war, sag ich mal, schlimm und danach haben die Leute sich aber gesagt, gut, let's go on with life.
Achso, und als nächstes sind die Australier dran oder die Polen oder wer noch im Irak im Einsatz war.
Der Italiener.
Nee, das will Berlusconi gerne, um sich wichtig zu machen. Das fand ich irgendwie, dann danach, ja, als nächstes sind bestimmt wir dran, ganz bestimmt sind wir. Und ich habe mir gedacht, was will, ist der bekloppt?
Ich glaube, das sagt man gerade überall in der Welt, wir.
Also ich verstehe es nicht. Also.
Auf jeden Fall wollte ich auch was anderes hinaus, und zwar, die Überwachung finde ich sehr interessant, wenn sich das privat und öffentlich vermischt. Insofern, als das zum Beispiel Malls, das ist ein ziemlich interessantes Beispiel, also Einkaufsmalls. Mhm. Wenn man in einen privaten Laden geht, da wird privat überwacht und wenn man in so einen kleinen Laden geht, weiß man, worauf man sich einlässt. Man wird dort aufgezeichnet. Wenn man in einem bestimmten öffentlichen Raum ist, auf der Straße, weiß man es auch. Nun ist eine Mall ja zwar ein Laden, aber auf der anderen Seite wirkt, oder also so eine große Mall, die hat, sag ich mal, kleine Straßen, wo man durchläuft, das ist überdacht, da ist künstliches Licht drin, aber das wird im Endeffekt so angelegt wie ein kleines Stadtzentrum, wo verschiedene Läden und Cafés und so weiter drin sind und das Ganze ist privat überwacht und das finde ich was sehr Schwieriges, zum Beispiel, weil diese Mall zwar privat ist, aber mit ihrer Architektur und mit allem drum und dran suggeriert, ein öffentlicher Platz zu sein und in vielen Städten ja sogar in Kleinstädten das Zentrum von früher, sag ich mal, übernimmt und auch die Funktion übernimmt, dass dort sich bestimmte Leute treffen und
das
so weiter.
Der,
und so
fort. Der sogenannte öffentlich zugängliche Raum quasi.
Genau.
Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, auch was das Hausrecht angeht in so einem Malls, in so einem Einkaufszentren. Denn.
Ja, genau. Und da finde ich zum Beispiel, wird es sehr schwierig, wie das weitergeht, wenn Malls oder private, was auch immer, Läden oder private Einrichtungen immer mehr öffentliches Leben übernehmen, wo Leute sich treffen und so weiter und so fort, wo man gar nicht drum rumkommt. Und da gibt es zu dem Thema einen sehr interessanten Bericht in der Guardian, den ich vor kurzem gelesen habe. nicht direkt zur Überwachung, aber da hat eine Mall eine Survey gemacht, also eine, wie sagt man,
Umfrage.
Untersuchung, wie viele oder was für Kunden, sag ich mal, ankommen und welche Kunden eher abschrecken und so weiter und so fort, wie das Bild sozusagen in der Mall ist. Das war bei, den Namen habe ich vergessen von der Kette. Auf jeden Fall ist dabei rausgekommen, dass die ganzen Kids, die 16-Jährigen, statt in die Schule zu gehen, da rumhängen und alle, sag ich mal, so eingeordnet werden können, die erkennt man daran, dass sie Nike-Turnschuhe und Basecaps aufhaben. Und da wurde jetzt ernsthaft in dieser ganzen Kette, die es in englischen Kleinstädten mindestens 5-mal gibt, wurde so eine hausinterne Ordnung erlassen, dass Basecaps in der Mall nicht mehr erlaubt sind. Und seitdem werden dort kategorisch alle, die mit Basecap reinkommen, gefragt, die abzusetzen oder rausgeschmissen.
Hast du dann einen Link zu oder kannst du diesen Artikel vielleicht finden? Und dann
würde ich wünschte, ich hätte ihn aufgehoben. Das war schon eine Weile her, das war in der Guardian vor vielleicht 3 Monaten. Okay. Also man könnte höchstens online recherchieren vielleicht und das rausfinden.
Okay, danke.
Und das finde ich eine sehr interessante Sache, weil da hat irgendjemand eine Untersuchung gemacht, festgestellt, die Kunden stören andere Kunden, die sehen so und so aus und das geht jetzt sogar in Fashion rein. Ja, was hat ein Basecap bitteschön mit Gesinnung oder was auch immer zu tun? Und die Leute werden jetzt herausgeschmissen oder eben sollen sie absetzen. Und das ist da, wo es gefährlich wird. Die Mall suggeriert, in öffentlicher Platz zu sein, hat aber ihre eigenen
Das wäre aber was für ein CCC, kostenlos Basecaps verteilen.
Vor allen Eingängen. Genau, das habe ich überlegt. Man müsste ja echt vor einen Eingang stellen und dort kostenlos Basecaps an alle, die reingehen, verteilen. Das wäre echt klasse. Ja.
Vielen Dank, Sebastian.
Alles klar.
Und eine gute Nacht.
Ja, euch auch.
Danke, okay, tschüss. Chaos Radio 104.
Blue Moon.
Sicherheitswahn auf dem Prüfstand ist unser Thema heute Abend hier in der Sendung. Jo. Du guckst so, als wolltest du irgendwas Schlaues sagen gerade.
Nee.
Okay.
Erik wollte das Schlaues
nochmal,
sagen.
Nochmal.
Hoffentlich. Du guckst so, als wollte Erik was Schlaues sagen.
Nochmal eine Ergänzung zu dem Vorredner. Also zum einen die Vermischung von öffentlich und privat, das ist, denke ich, eines der größten Probleme, was wir hierzulande, denke ich, immer stärker haben. Also wir haben halt in Großbritannien die Vermischung zwischen Polizei und kommunalen Behörden, aber eben auch immer mehr halt zwischen Privaten und Polizei. Und es ist auch hierzulande so, dass eben zum Beispiel, es gibt eine Richtlinie polizeiintern für die Aufschaltung von stillen Alarmanlagen zur Polizei, zu der lokalen Wache. Also es ist durchaus so, dass es Banken und Museen gibt, wo die Polizei schon Zugriff auf die auf die Innenraumkameras hat, wenn der Besitzer damit einverstanden ist, sogar mit Fernbedienung. Also es ist auch hier nicht mehr so weit weg. Ich meine, noch nutzen sie es natürlich wahrscheinlich nur, wenn da irgendwie ein stiller Alarm geschaltet wird, aber wenn sie diese Fernbedienungsoption haben, kann man sich vorstellen, was da alles möglich ist. Zudem also
es weckt auf jeden Fall immer Begehrlichkeit.
Also, genau, ne? Genau.
Warum leckt der Hund sich die Eier?
Und zum anderen, und zum anderen hat praktisch auch die massive Überwachung durch private Sicherheitsdienste weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Und es gab irgendwie in meinem, sage ich, etwas exklusiveren Kreis, das war irgendwie eine Tagung von privaten Sicherheitsdiensten, da dachte der damalige sächsische Innenminister Klaus Hadrat darüber nach, dass man ja praktisch die Überwachung der Privaten wunderbar nutzen könnte, um die verfassungsrechtlichen Grenzen der polizeilichen oder für die polizeiliche Überwachung zu umgehen.
Mhm. Was Ähnliches gibt es gerade in den USA seit einer Weile, wo relativ strenge Datenschutzgesetze für Bundesbehörden bestehen. Seit 1974 gibt es einen Privacy Act, der aber eben nur für den Regierungsbereich gilt, was die an Daten erfassen dürfen und nutzen und weitergeben und so weiter. Für den privaten Bereich gibt es bis auf wenige Ausnahmen wie Finanzsektor oder sowas überhaupt keine Datenschutzregelung. Also keine Gesetze oder sowas wie in Deutschland. Und das Department for Homeland Security ist jetzt seit einer Weile dabei am Überlegen, wie kann man, oder machen es teilweise auch schon, wie kann man sozusagen die ganzen Daten, die von privaten Firmen gespeichert werden, von Amazon, von was weiß ich wem alles, Einkaufskundendaten und so, wie kann man die nutzen, um sozusagen die alles, was der Staat nicht darf, weil es ihm per Gesetz verboten ist, ne, durch Verfassung oder sowas, dass das sozusagen in den privaten Bereich ausgelagert wird. Also sozusagen so Vorfeldorganisationen der Sicherheits- und Geheimdienste da im privaten Bereich zu installieren. Und das ist natürlich sehr heikel, ne, weil man da eigentlich sozusagen die grundrechtlichen, verfassungsrechtlichen Beschränkungen von staatlichem Handeln umgehen will.
We'll be right back.
Fritz ist an, Jürgen Blue Moon, das Chaos Radio 104. Chaos Radio gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat und heute ist unser Thema Sicherheitswahn auf dem Prüfstand. Frank im Studio, der Erik im Studio von der TU Berlin und der Ralf von der Dingens, von der Uni in Bremen, da gibt es nur eine, ne?
Ja. Ach Gottchen. Na, es gibt noch eine International University.
International University, das klingt aber also halbseiten dubios.
Nö, die sind gar nicht so schlecht.
Nee? Genau. Wir wollen heute ein bisschen reden über die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt gefordert werden nach den Anschlägen von London. Wir wollen mal schauen, was hier in Deutschland auch erwartet wird oder gefordert wird von der Bundestagswahl. Die steht ja wohl vor der Tür, so wie es aussieht. Auch da werden von der konservativen Seite vor allem viele Versprechungen gemacht, was uns mehr Kameras, mehr Überwachung, mehr Datenspeicherung an Sicherheit bringen soll. Und heute Abend reden wir einfach mal ein bisschen darüber, was es denn tatsächlich bringt und vor allem, was ihr glaubt, euch das bringt. Bringt es mehr Sicherheit? Fühlt ihr euch überwacht? Ist es alles gut, was da passiert? Ist es vor allem gut für die Demokratie oder kann unsere Demokratie viel besser und mit weniger Überwachung leben?
0331 7097 110 ist die Nummer der Fritz Online. Ihr seid natürlich eingeladen, anzurufen und mitzudiskutieren.
Ja, wir hatten eben schon das Thema angesprochen der kategorischen Überwachung. Also Leute werden eben nicht mehr nach ihrem Verhalten beurteilt, ob sie sich verdächtig verhalten oder eine Straftat begehen, sondern dass inzwischen halt häufig dazu übergegangen wird, Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen, eben zu gucken, was für Kleidung sie anhaben, welche Hautfarbe sie haben, ob sie Kopftücher tragen oder nicht. Und das bestätigt sich für Videoüberwachung offensichtlich auch. In Großbritannien hat es Studien gegeben, eben wo sowohl in den Malls als auch im öffentlich Zugang, also als auch auf Straßen und Plätzen halt, insbesondere Farbige überwacht werden. Ob das dann für die Konsequenzen hat, ist jetzt nochmal eine andere Frage, aber zumindest werden sie bevorzugt halt überwacht. In Frankreich lässt sich Ähnliches zeigen, da geht es hauptsächlich gegen die Jugend aus den Vorstädten.
Naja, es führt wenn es zu gar nichts führt, führt es immerhin noch dazu, dass im Radio, wie zum Beispiel jetzt drüber geredet wird, und es auf einmal wieder irgendwelche Leute gibt, die das in den falschen Hals kriegen, denken, aha, wenn die ja bevorzugt überwacht werden, dann müssen sie ja auch was am, ne, dann, also, ja. Ne, wenn der Neger nicht böse wäre, dann würde er ja nicht gefilmt.
Ja, genau.
Also, das ist ja was, was in den Köpfen der dummen Menschen vorgeht.
Ja, klar, und letztlich ist es natürlich auch eine sich selbst verfüllende Prophezeiung. Wenn man hauptsächlich Leute beobachtet, dann ist klar, dann nimmt man die Straftaten von der bestimmten Bevölkerung Gruppe eher zu kennen als die von anderen und so werden Vorurteile verstärkt.
Aber das hat, glaube ich, noch einen viel weitergehenden Aspekt. Es ist vielleicht im Moment noch so, dass auf bestimmte Leute vielleicht eher mal geguckt wird bei solchen Kameras oder bei ähnlichen Überwachungsmaßnahmen, aber wenn die sozusagen nichts anstellen, dann passiert ihnen auch nichts. Ne? Was man aber mit diesen ganzen Sachen, ob es Kameras sind oder Internetüberwachung oder was weiß ich, installiert und nach immer stärker ausbaut, ist ja eine Infrastruktur von Überwachung. Und wo man, glaube ich, da aufpassen muss, ist, falls es mal irgendwann durch blöde Umstände hier einen politischen Systemwechsel geben sollte, dann ist diese ganze Technologie einfach schon mal da, die ganze Infrastruktur, und dann kann damit richtig viel Scheiße passieren. Mhm. Es gibt da ein schönes Beispiel aus den 30er Jahren, also was heißt schön, eigentlich ein furchtbares Beispiel, aber was das, glaube ich, ganz anschaulich macht. Die Niederlande hatten in den 30er Jahren sehr umfangreiche Bevölkerungsregister schon angelegt, wo unter anderem auch die Religionszugehörigkeit erfasst wurde. War alles kein Problem, Niederlande war ein demokratisches Land und so, den Leuten passierte auch sozusagen nichts, bloß weil sie als Katholiken oder Juden oder Atheisten da eingetragen waren. Nur dann sind plötzlich die Deutschen da einmarschiert, haben innerhalb von 3 Tagen sofort nach der Besetzung Hollands sämtliche Bevölkerungsregister sichergestellt, mit dem Ergebnis, dass von den holländischen Juden pro Kopf mehr gestorben sind als sogar von den Deutschen. Also einfach dadurch, dass diese Infrastruktur schon da war und die Leute alle erfasst waren und sozusagen die damals noch auf Papier, aber sozusagen diese Datenbanken da waren, konnten die dann unter anderen Umständen einfach auch sehr furchtbar genutzt werden. Und das sollte man, glaube ich, immer im Kopf behalten.
Jetzt wird dir aber jeder an den Kopf werfen, dass sowas nicht mehr passieren kann, weil wir gegen einen solchen Systemwechsel doch gefeit sein müssen.
Ja, aber man kann ein ähnliches Beispiel natürlich nicht mit dem folgenden wirklich Massenvernichtung bringen, aber in den Vereinigten Staaten aus dem Zweiten Weltkrieg so, dass halt auch die Volkszählungsdaten, die eigentlich auch anonymisiert gehandhabt werden sollten, dann nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor gegen die japanischstämmige Bevölkerung genutzt wurde, die dann massiv kaserniert wurde.
Mhm. Also selbst eine stabile Demokratie, was die USA zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall waren, nicht dagegen gefeit.
Ja, und gerade in Zeiten von Sicherheitswahn ist ja das Thema der Sendung hier und Terrorangst und sowas, gibt es, glaube ich, auch so etwas wie eine schleichende Auflösung von Demokratie, die nicht unbedingt durch eine Wahl von einem neuen Hitler oder sowas für alle offensichtlich stattfindet, sondern so nach und nach so ganz bisschen unter der Haut und Schritt für Schritt sozusagen sich so reinschleicht.
Passiert das schon?
Wir haben eine gefährliche Tendenz in die Richtung.
Einsatz der Bundeswehr im Innern?
Aufgabentrennung, Aufhebung der Aufgabentrennung zwischen Polizei und Geheimdienste.
Also wo ich im Moment noch
darauf
vertraue, sind unsere Verfassungsrichter hier. Ja. Die haben ja gerade jetzt in Niedersachsen einfach da auch mal ein paar Sachen abgeschmettert. Mhm. Die Frage ist, wie lange die sich halten können. Und wenn jetzt unter der nächsten Regierung vielleicht auch mehr konservative Verfassungsrichter installiert werden und so, schauen wir mal.
Gibt es denn wirklich Grund zur Sorge, also jetzt aus eurem universitären Betrieb heraus, also ihr seid Politiker?
Nein, das muss nicht zum Völkermord gehen, aber das kann einfach heißen, dass Leuten Berufschancen kaputt gemacht werden. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel in den USA extreme Schwierigkeiten seit dem 11.09. für ausländische Wissenschaftler oder so, also da, wo ich so ein bisschen Leute auch kenne, Jobs zu kriegen oder einfach nur für wissenschaftliche Tagungen in die USA einzureisen.
0331 7097 110 ist die Nummer der Fritz Hotline. Ihr seid nach wie vor eingeladen, mit uns zu diskutieren, beziehungsweise eure Meinung oder eure Haltung kundzutun zur Frage von Sicherheitswahn, der uns ja gerade heimsucht, insbesondere aus konservativen Kreisen, wenn wir uns so die Politik angucken, beziehungsweise gucken, was Fräulein Christiansen so für Leute zu Wort kommen lässt jeden Sonntagabend. 0331 7097 110 hat der Kirill angerufen aus Berlin-Lichtenberg. Hallo Kirill.
Ja, hallo. Also erstmal wollte ich ganz gern sagen, dass ihr verdammt doll mein Guthaben belastet, weil ich schon seit 15 Minuten mit dem Handy drin hänge. Aber das, meine Meinung hier kundzutun, war mir so wichtig, dass ich jetzt mal spontan sage.
Nichts für ungut.
Ja, also was ich erstmal sagen wollte, ich denke mal, Videoüberwachung hält keinen Terroristen ab. Das ist nun mal so. Und jetzt auch gerade, also ich meine, wenn es nicht
Selbstmordattentäter ist. Vor allen Dingen aber, wenn es ein Selbstmordattentäter ist, dann ist es dem doch auch egal.
Ja, ja, genau, also, dann ist es dem egal. Und deswegen bringt das nichts. Wenn es natürlich kein Selbstmordattentäter ist, ist klar, dann ist es leichter zu verfolgen, wie das auch in London geschehen ist. Da weiß man ja schon, die bei dem letzten, glaube ich, Terroranschlag oder der versuchte dort, dass dort, also die wurden ja schon fachkundig gemacht und so. Also ich denke mal, da bringt das nicht allzu viel. Aber ich denke, gerade in Sicherheitsbelangen jetzt die sowieso Kriminalität, die es auch hier in Berlin gibt, was man wirklich nicht mehr verschweigen kann, denke ich, ist, dass es eine Menge hilft, wenn die öffentlichen Plätze überwacht sind. Weil dann wird sich vielleicht der Typ zweimal überlegen, ob er jemanden zusammenschlägt oder ob er jemandem das Geld klauen will oder so. Und wenn er das dann macht, dann sieht man das auch deutlich.
Schönes Beispiel vielleicht auch da oder Gegenbeispiel da. Am Hermannplatz in Berlin, da kannst du super Drogen kaufen, unten in der U-Bahn. Und irgendwann ist mal der Bezirk oder Senat oder wer auch immer hingegangen und hat gesagt, so, wir verhindern das jetzt und haben da massiv kontrolliert und die ganze Zeit Druck ausgeübt auf die Drogenhändler und Konsumenten, die da am Hermannplatz sich das Zeug gekauft haben. Und die sind einfach eine Station ausgewichen Richtung in die Bordinstraße. Da habe ich gewohnt zu dem Zeitpunkt.
Ich sage ja auch, dann müsste es ja eine relative Flächenüberwachung sein. Aber ich zum Beispiel, ich meine, ich bin auch ein Typ, ich gehe auch abends in Diskos, ich bin da manchmal auch besoffen und laufe ein bisschen irgendwie singt durch die Straßen und hab dann weiß nicht, also da würde ich mich auch durch Kameras nicht beeinflusst fühlen oder so in meinem Verhalten. Ich meine, ich weiß, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich ja nichts Kriminelles und dann finde ich das ja okay und
ja, aber wenn dann irgendwie zum dritten Mal jemand kommt und meint, dich maßregeln zu müssen, weil du singend durch die Gegend läufst, wirst du es dann nicht vielleicht doch beim vierten Mal lassen?
Weiß nicht. Naja, wenn das verboten ist, dann mache ich das nicht. Warum soll ich das da machen? Aber ich sehe das jetzt nicht als, naja, dann gibt es eben Ruhestörung, aber das ist dann halt nur irgendein Delikt und deswegen finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Und ich muss auch sagen, wirklich, also es gab schon so oft Situationen, in denen man sich sowas oder in solchen Situationen hätte ich mir das gewünscht. In solchen Situationen hätten sich das auch Bekannte gewünscht, dass es Videoüberwachung gibt. Und aber was ich dann auch sage, es sollte auf jeden Fall in staatlicher Sache bleiben. Also ich finde Gesundheit und Sicherheit, das sind Sachen, das sind wesentliche, Staatsthemen. Also die sollten nicht irgendwie in privater Hand über private Sicherheitsdienste oder so beschäftigt werden. Nämlich zum Beispiel ein gutes Beispiel in Russland oder beziehungsweise Moskau. Ich war erst letztens dort oder auch in Polen, das ist so. So gibt es einen Haufen private Sicherheitsdienste und die regeln dort einzelne Geschäfte und die privaten Sicherheitsdienste sind dort auch quasi die sind eigentlich im Prinzip mehr wert, also sind halt wichtiger als die Polizei und sowas finde ich dann negativ. Und ich denke aber, wir haben so ein System und da muss das einfach die Polizei übernehmen.
Aber diese Situation, wo du dir Kameras gewünscht hättest, was war das zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, da kommen dann halt ein paar, eine Fünfergruppe oder so an mit Messern, wollen Geld haben und so. Und okay, das ist dann letztendlich ganz glimpflich abgelaufen, weil nichts passiert ist. Aber das ist halt allgegenwärtig in Berlin und man hört es ja immer wieder. Und deswegen wäre es in Berlin auf jeden Fall voll die sinnvolle Maßnahme. Und ich meine,
also allgegenwärtig ist aber ein bisschen übertrieben, oder?
Naja,
mir ist es noch nie passiert. Mir ist es noch nie passiert. Ich lebe seit 12 Jahren in Berlin.
Ja, okay, aber ich meine, die Kriminalitätsraten und gerade auch unter Jugendlichen sprechen für sich. Also ich denke, da muss ich jetzt keinen,
Ja, aber glaubst du denn, dass man genau das zum Beispiel in der Schule, was passiert, im Klassenraum, sonst irgendwo, dass man das durch Kameras irgendwie verhindern könnte?
Wir sprechen aufklären? Jetzt nicht von Schule, Klassenraum, sondern von Schulhof oder der Kaufhalle davor oder halt auch nachts. Und da ist es wichtig, denke ich.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Kamera das verhindert?
Okay, wenn es erstmal nicht verhindert, dann ist der Typ, der das gemacht hat, auf jeden Fall schon mal mit einem Bein beim Jugendrichter. So viel steht schon mal fest.
Aber ich glaube, du überschätzt da ein bisschen auch die Möglichkeiten der Videoüberwachung.
Na, also, wir haben doch schon gehört, ich meine, von den anderen Anrufern hier wurde das als die große, als die große Überwachung hier gegeißelt und gesagt, das ist ja total Schock für unser System, und ich meine, da überschätze ich die Möglichkeiten jetzt, glaube ich, nicht.
Naja, also der Täter muss halt wirklich schon auch genau, mehr oder weniger genau vor der Kamera stehen. So, und das heißt natürlich, dass du, also wenn du mit einer Kamera, sag ich mal, einen Bereich von 5x5, 10x10 Meter filmst, so, dann ist tatsächlich da noch was zu erkennen. So, und jetzt kannst du mir ausrechnen, wenn du Berlin überwachen willst, wie viele Millionen Kameras du da installieren musst.
Ja, okay, das ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber vielleicht könnte man dort auch auf den Abschreckungseffekt setzen in diesem Fall. Oder man macht es halt...
Aber dann musst du ja eben die Millionen von Kameras in Berlin installieren, weil sonst passiert halt der Überfall halt ein paar Meter weiter, wo die Kamera dann nicht mehr ist.
Ich habe zum Thema Abschreckung, habe ich auch noch immer so ein schönes Totschlagargument. In den USA gibt es die Todesstrafe und das soll eigentlich Leute abschrecken, Verbrechen zu begehen, auf die Todesstrafe steht, und genau das Gegenteil passiert eigentlich. Also sie begehen einfach diese Verbrechen, ohne sich darum zu scheren, ob es Todesstrafe gibt oder nicht. Also ich weiß nicht, ich finde den Begriff der Abschreckung immer sehr, sehr heikel. Also ich glaube, dass jemand, der etwas tun will, sich durch nichts davon abhalten lässt. Es sei denn, du sperrst ihn weg von Anfang an.
Aber es gibt doch ein Sprichwort, das heißt Gelegenheit macht Diebe, und ich denke,
okay, so ist
es
auch. Punkt für dich. Ja. Punkt für dich, ja, stimmt.
Ja, und das ist halt mein Argument dort. Also insofern, ja, okay, Todesstrafe ist natürlich klar. Also das ist natürlich
Totschlag auch
wegen Waffen und so, ist richtig, aber genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe ja dann noch am Ende die Bemerkung zu Susi mitbekommen. Also erstmal, um das klarzustellen, ich bin Russe, ich bin selber Ausländer, ich habe einen russischen Pass. Mhm. Und insofern lasse ich mich da jetzt nicht als rechts oder so geißen. Aber es ist in Fakt so, dass manche Ausländer, jetzt speziell Polen, den Deutschen oder einigen Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen.
Und ja, aber das Argument, na, es gibt so viele Arbeitslose hier in Deutschland und den Ausländern, die kommen hier hin und die kriegen die Arbeit dann hingeschmissen. Das ist ein Argument, das lasse ich nicht gelten, das ist dummes Zeug, was irgendwo aufgegriffen und nachplappert.
Das habe ich auch nicht gehört.
Das hat Susi aber gesagt vorhin.
Ich habe auch, ja, okay, dann tut es mir leid, das habe ich nicht so ganz wahrgenommen. Ich wollte jetzt als Beispiel noch anfügen, das ist ja zum Beispiel so, dass es in Polen diverse Firmen gibt, die sich dann auf einmal aus dem Nichts gründen, dass sie hier arbeiten können. Und das
Arbeitnehmerüberlassungskriminalität ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ich denke nicht, dass das ein Argument für Rassismus in jedweder Form sein darf.
Nee, das hat auch nichts mit Rassismus zu tun.
Das ist Wirtschaftskriminalität.
Ich sage bloß, dass das relativ oft passiert und dass man das deswegen nicht totschweigen sollte. Auch, ich meine, ich betrachte mich selber als links, aber ich finde, sowas muss man auch als Linker sagen dürfen.
Natürlich, solange es vor allem, also wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand irgendetwas behauptet, was er belegen kann. Aber die nehmen uns allen die Arbeitsplätze weg. Ist ein dumpfes Gelaber, das kann Holger Apfel machen, wenn er von mir ist den lieben langen Tag. Aber bitte niemand, der seinen Kopf zum Denken benutzt.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ja, also um nochmal auf dieses Videoüberwachen, also ich denke, naja, natürlich, das ist natürlich eine ganz schöne Leistung, oder ne, was heißt Leistung? Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich gucke hier gerade auf den Fernsehturm und auf die Skyline von Berlin, dass das hier alles mit Kameras eingedeckt werden sollte, wäre das natürlich eine ganz schöne technische Leistung. Vielleicht ist das auch zu teuer, aber jedenfalls denke ich, dass das jetzt erstmal nicht so das Schlimme ist, was passieren kann. Also ich halte das eher für positiv.
Danke, Kirill.
Okay, gut. Tschüss.
Guten Abend. Tschüss. Gucken wir nach Leipzig, da wartet auch schon lange der Martin. Hallo Martin.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ich wollte mal loswerden, mein mehr oder weniger großes Angenerve von den vielen Kameras. Und speziell bei Banken. Mhm. Also wenn ich irgendwo Geld abheben gehe. Also Beispiel hier, Sparkasse bei uns um die Ecke. Komme ich rein, sehe eine Kamera, gucke nach links, sehe die zweite, drehe mich rum, sehe die dritte und schaue nach rechts und sehe die vierte.
Und gucken die auch auf das Ding, wo du deine Geheimnummer eintippen musst?
Nee, ja, das war ja beim Mediamarkt.
Du hast aber die fünfte Kamera noch nicht entdeckt, die nämlich genau im Geldautomaten.
Die fünfte habe ich jetzt auch entdeckt. Ah. Die ist nämlich hinter der Säule und zwar genau, also wenn man
dann gibt's noch eine sechste.
Genau über meinem Kopf.
Es ist noch eine im Automaten. Also das
die
ist,
guckt dich genau an.
Achso, ja, ja. Na, der wink ich immer fröhlich. Da mache ich mir Spaß. Und den anderen, die schaue ich immer nur böse an. Hm. Aber die eine, die genau über meinem Kopf ist, die schaut meines Erachtens nach auch genau aufs Nummernfeld. Mhm. Und da bin ich zur Bankangestellten gegangen, hab gesagt, hier, schönen guten Tag. Die Kamera schaut genau aufs Bedienfeld. Und da hat die, wie selbstverständlich, als wäre ich nicht der Erste, gesagt, nein, dem ist nicht so, das muss so sein, das ist okay.
Mhm. Hättest mal sagen sollen, darf ich dann mal bitte das Bild sehen, den Bildausschnitt? Also müssen die einem das zeigen? Nee, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Also, nee, ich frage hier gerade in die Runde.
Du hast natürlich schon auch ein juristisches Auskunftsrecht. Und wenn da sozusagen der dringende Verdacht besteht...
Echt?
Also letztendlich.
Dann werde ich nächste Woche im Mediamarkt mal richtig auf die Kacke hauen gehen.
Also das ist zumindest ein interessanter Fall, wenn die Kamera wirklich auf dieses Pinpad zeigt.
Also ich denke schon, ich habe meinen Kopf aufs Bedienfeld gelegt und nach oben geschaut und schaue genau in die Linse. Ich denke, geht genau drauf.
Man kann, glaube ich, nicht direkt sagen, hier, ich will jetzt das Bild sehen. Man kann aber auf jeden Fall zum Landesdatenschutzbeauftragten gehen und sich bei dem über Mediamarkt oder die Sparkasse beschweren. Und der muss der Sache danach gehen.
Was, Landesdatenschutzbeauftragter?
Genau. Der sitzt hier in Berlin am
Martin ist aus Leipzig.
So, Leipzig, ja, wieder, die sind, weiß ich nicht, aber
die werden gibt's auch im Web. Sitzen.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ne? Mach einfach mal Datenschutz. Was ist denn das? Datenschutz.sachsen.de, würde ich sagen. Da findest du sie.
Oder? Ja, irgend sowas, genau.
Ich glaube, sogar unter datenschutz.de hast du ja, glaube ich, Adressen von
allen. Ja, da kriegst du einmal googeln, das geht schon.
Jo, das zweite Ding, was ich habe, auch wieder eine Spaßkasse, diesmal in Chemnitz. Da war es so. Die war immer mal heimgesucht worden, abends, meistens in der Nacht von irgendwelchen Betrunkenen, die da ihr Geschäft verrichtet haben. Die war auch Video überwacht. Mit dem Ergebnis, dass nach ungefähr 2 Wochen, wo das dann halt häufiger vorkam, die Spaßkasse abends zugemacht hat. Und da stand ein Zettel draußen dran, wir machen nicht mehr auf wegen der halt Verunreinigung. Und da sehe ich dann halt auch nicht ein, warum da eine Kamera ist und ja... Schön, wo ist das, wenn die offensichtlich dann keiner überwacht, die Kamera oder nutzt oder.
Da ja, vor allem, was nutzt es?
Da hat es eigentlich überhaupt nichts gebracht.
Was nutzt es am nächsten Tag, wenn der Typ ein Basecap anhatte, ne?
Ja, genau. Da darf er nicht mehr rein.
Genau. Jo. Vielen Dank, Martin. Und www.datenschutz.de ist wirklich die Adresse, die du ansurfen möchtest.
Alles klar.
Okay, gute Nacht.
Ciao.
Tschüss.
Ich würde gerne noch kurz von Erik aus seinem Forschungsprojekt, ihr habt das ja immerhin ein paar Jahre lang untersucht, auch mit Kollegen im europäischen Ausland, mal was hören zur Effektivität von dieser Überwachung. Wirkt es wirklich abschreckend? Verhindert das Straftaten? Welche Arten von Straftaten?
Also fangen wir vielleicht noch früher an. Also was genau habt ihr untersucht und wann und wo?
Also wir haben 3 Jahre lang relativ verschiedene, also sehr unterschiedliche Sachen untersucht. Zwar Thema Videoüberwachung, aber es ging halt um rechtliche Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Ländern. Wie ist die öffentliche Debatte? Also man kann zum Beispiel sagen, in Deutschland wird sehr kritisch diskutiert. In England kräht eigentlich kein Hahn mehr danach und auch in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, ging es dann hauptsächlich um Tunnelüberwachung, also Tunnelsicherheit, ne? Praktisch nach den verheerenden Unfällen da in den Alpentunneln. Also je nachdem praktisch, wo man ist und in was für einem Kontext das diskutiert wird, ist die öffentliche Meinung recht unterschiedlich. Dann haben wir halt ein bisschen versucht, uns einen Überblick über die Verbreitung eigentlich zu verschaffen, weil es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Kameras gibt es eigentlich in Europa oder in einzelnen Ländern. Also auch wo Registrierungspflichten bestehen, wird keine einzelne Kamera gezählt. Mhm. Das haben wir versucht, dann haben wir mit Leuten gesprochen, wie sie das empfinden.
Du sagst, ihr habt versucht, Kameras zu zählen, ist es euch gelungen?
Naja, also wir hatten, das ist ganz interessant, obwohl Großbritannien, sage ich mal, sehr stark überwacht ist, hat man einen sehr offenen Umgang damit. Also die britischen Kollegen hatten wesentlich weniger Probleme damit, Informationen zu bekommen als wir. Wir haben es auf der Friedrichstraße gemacht, sind in den Einzelhandel rein und haben versucht, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Und teilweise waren die nicht mal willens, uns zu sagen, wer eigentlich der Betreiber der Kamera ist. Also ein Drittel praktisch der Kameras, die wir entdeckt haben oder die Systeme, die wir entdeckt haben, da waren die Leute nicht bereit, uns zu sagen, wer die Kameras eigentlich betreibt.
Hätten sie das tun müssen?
Eigentlich hätten sie es tun müssen, ja. Eigentlich hätten sie, das war auch, also man kann, ich glaube, wir hatten 80%, die praktisch mehr oder weniger illegal betrieben worden sind, weil sie nicht ausgeschildert waren.
Also als kein Hinweis darauf gab.
Wo muss der Hinweis sein? Direkt, also so prominent am Eingang oder?
Ja, deutlich sichtbar soll er sein. Also
3 Meter über dem Kopf als 10 Zentimeter kleine Schild, wie es die BVG macht. Oder die S-Bahn. Nee, also es gibt ja schon, entweder müssen die Kameras deutlich sichtbar sein, das ist, worauf sich die Bundesbehörden hier zurückziehen. Das heißt, da sind also keine Schilder, sondern die sagen, na, die sieht ja
jeder. Ja, aber da gab es eine Intervention vom Bundesdatenschutzbeauftragten und daraufhin haben sie die Praxis geändert.
Und die haben die Kameras abgebaut oder Schilder angemacht?
Sie haben Schilder reingemacht. Naja, nee, man muss nach § 6b Bundesdatenschutzgesetz müssen private Betreiber und halt Bundesbehörden, sie müssen darauf hinweisen, da war das Argument der Bundesregierung, man sieht ja die Kameras, aber es muss halt auch der Betreiber ersichtlich sein. Und nur weil eine Kamera hängt, weiß ich nicht, wer der Betreiber ist. Also insofern ist, würde ich sagen, schon eine Hinweispflicht gegeben. Ne?
Wir haben übrigens als CCC eine Kampagne gemacht mit anderen Organisationen auch zusammen, nämlich einen Fragebogen entworfen, um genau herauszufinden, wer sitzt eigentlich hinter der Kamera, wer guckt sich das an. Den gibt es bei uns als PDF zum Downloaden. Auf der Seite müsst ihr euch irgendwie zur Videoüberwachung mal durchklicken. Und das ist sozusagen eine Vorlage, ein Formbrief, den man dann an den Betreiber, zum Beispiel ein Geschäft, geben kann und sagen, hier wird öffentlicher Raum gefilmt und was ist jetzt eigentlich mit den Daten? Werden die gespeichert? Wer guckt sich die an? Und so weiter.
Nutzt das was? Also angenommen, alle würden das machen, müssen wir denen, die uns überwachen wollen, nur lang genug auf den Keks gehen, damit sie die Lust dran verlieren?
Na, teilweise, glaube ich, würden sie schon die Lust verlieren, weil die Praxis sich als illegal herausstellen würde. Wenn sie es entsprechend zurücknehmen müssten, wie es halt der Dussmann-Fall gezeigt hat. Da hat halt ein Journalist geklagt. Letztlich hat Dussmann die Überwachung massiv zumindest einschränken müssen.
Die wissen das ja teilweise selber nicht, was sie da machen, dass das illegal ist. Ne? Das liegt ja auch daran, dass diese Kameras, die werden so billig verkauft. Du kannst eine Funkkamera, so ein Ding für irgendwie 50, 60 Euro irgendwo kaufen mittlerweile. Mhm. Und jeder Hans Wurst klebt sich halt so eine Kamera ran und möglicherweise mit einem Langzeit-Videorekorder und speichert alles nach Herz und Lust. Ist halt auch gar nicht das... die Leute wissen gar nicht, was sie da tun oder denken gar nicht darüber nach, dass es möglicherweise auch, dass sie damit halt auch in die Freiheit von anderen Leuten eingreifen.
So, und jetzt haben wir Erik das Wort die ganze Zeit weggenommen. Eigentlich sollte er über seine Forschungsergebnisse berichten.
Das machen wir
nach den Nachrichten. Da haben wir dann ein bisschen mehr Muße als vor den Nachrichten auf die Schnelle.
In Pankow, dann 102,6.
Eine Folge 1.
Fritz Info.
Mit dem Wetter in der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Teilweise regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad. Am Tage bleibt es dann meistens wolkig und es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Nur im Süden Brandenburgs ist es weitgehend heiter. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 35 Grad. Hier sind die Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
In Ostdeutschland droht in den kommenden 15 Jahren ein massiver Stellenverlust. Laut einer Studie der Bundesagentur für Arbeit könnten bis zu 1 Million Jobs verloren gehen. Die Aussichten seien damit noch schlechter als vor Jahren angenommen, heißt es. Im größten Kinderschänderprozess Frankreichs hatte ein Gericht die Urteile gesprochen. Die Richter verhängten hohe Haftstrafen. Die über 60 Täter hatten insgesamt 45 Kinder missbraucht. Das jüngste Opfer war 6 Monate alt. Die britischen Sicherheitsbehörden haben am Abend die Festnahme eines der 4 verhinderten Selbstmordattentäter vom vergangenen Donnerstag bestätigt. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Somalier. Nach den anderen 3 Tätern wird weiterhin gefahndet. Ein Großbrand hat gestern eine Ölplattform vor der Westküste Indiens zerstört. Nach offiziellen Angaben kamen 3 Arbeiter ums Leben, 45 werden noch vermisst. Die Ölfelder dort liefern mehr als ein Drittel des von Indien geförderten Öls. Zum Fußball. Schalke 04 hat durch ein 2:1 über Werder Bremen das Ligapokalfinale gegen den VfB Stuttgart erreicht. Der Verkehr, Fritz, hat keine Meldungen. Der Rundfunk Berlin Brandenburg wünscht eine gute Fahrt.
Und dankt Matthias Kerkhoff. 1:01.
Fritz, eine Produktion des RBB.
Hier spricht die Zeltplatzleitung. Guten Morgen, liebe Campingfreunde.
Fritz sendet die
lange Fritz-Sommernacht des Campings.
Alles um und übers Zelten. Eure Geschichten über durchgeregnete Zelte, Rezepte für einflammige Gaskocher, die erfolgversprechendsten Mückenabwehrstrategien und Tipps für die schönsten Campingplätze in Berlin, Brandenburg, Europa und der Welt.
Mit den Radiofritzen Marco Seifert und Nicole Markwald im Studio
und Fritz-Reportern unterwegs.
Eine lange Nacht lang. Die lange Fritz-Sommernacht des Campings.
Morgen Abend ab 22 Uhr die ganze lange Sommernacht bis morgens um 6.
Mehr Infos fritz.de
und im Radio.
Fritz.
Sport im Chaos Radio 104. Im Wesentlichen geht es um Kameraüberwachung, um Sicherheitswahn. auf dem Prüfstand. Das war Sicherheitswarn auf dem Prüfstand. Frank, du musst das nächste Mal dir einen anderen Titel für die Sendung ausdenken. London. Ich kann mir das nicht merken.
Zwischen London und Bundestagswahl.
Sicherheitswarn auf dem Prüfstand und eure Meinung, eure Haltung unter 0331 70 97 110. 20 Minuten ungefähr haben wir noch Zeit, haben noch einiges zu erzählen und einiges zu telefonieren. So zum Beispiel mit Marc aus Freiburg, der noch einen Nachtrag hat. Marc?
Marc?
Magnesium. Achso, warte mal, ich muss hier. Marc jetzt?
Ja, hallo.
Ah, wunderbar, jetzt geht's.
Ja. Uff. Ich musste ein bisschen warten, aber ich habe die Zeit prima genutzt. Ich war in der Zwischenzeit beim Mediamarkt und habe auch meine Meinung zur Kameraüberwachung natürlich ein bisschen geändert. Mhm. In der Zwischenzeit hier 30 Kameras installiert, wo ich meinen Nachbarn Tag und Nacht ein bisschen im Blick habe.
Mhm. Können wir kurz deine Adresse haben?
Ja, ich habe es auch schon ins Internet gestellt. Es erreicht bei uns www.nachbarn.de. Es richtet sich natürlich auch jetzt an meinen Nachbarn, wenn sie sich selber sehen wollen. Und gut, Spaß beiseite. Fangen wir vielleicht mit einem kleinen Nachtrag. Ich muss es unbedingt loswerden. Vielleicht ein ganz kurzer Satz, obwohl es nichts mit dem Thema zu tun hat, noch bezüglich dieser politisch nicht korrekten Aussage vorhin, von wegen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Die kriegen die Arbeit hingeschmissen.
Ja, nee, ich denke einfach, wir haben doch hier in Deutschland ein Demografieproblem, ja. Warum machen wir nicht einfach die Tore auf, lassen die Leute rein, ja? Haben wir wieder genügend Leute, die für uns die Rente einzahlen, ja? Und damit hätten wir gar kein Problem.
Wir haben ja, gut, dann.
Wenn sie rentenversichert sind.
Ich gehe gerade mal kurz mit auf den Exkurs und nur ganz kurz.
Ja.
Es gibt nicht genug Arbeit zu einem geringen Entgelt in Deutschland. So, und wenn du die Tore aufmachst, ob du die Tore aufmachst oder sie zumachst, ist im Grunde genommen vollkommen egal. Ja, solange du so einen hohen Sockel an Arbeitslosen hast. Und dieser hohe Sockel an Arbeitslosen, der kommt zumindest nach meinem Dafürhalten daher, dass zwar Arbeit da ist, diese Arbeit aber nicht zu den üblichen Löhnen gemacht werden kann und die Leute darum zu Hause bleiben und vom Staat alimentiert werden. Also dem Staat versprechen müssen, dass sie nicht arbeiten gehen und dafür dann Geld bekommen. Wenn wir in der Lage wären, arbeiten zu gehen für 1 Euro die Stunde, dann hätten wir Vollbeschäftigung. Ja, aber in der Lage sind wir nicht. So, und da kannst du Tore aufmachen oder zumachen, das ist egal. Es ist einfach nicht genügend Arbeit da für einen minimalen Lohn.
Ich meine, diese Leute haben ja auch Bedürfnisse, ja?
Die
bauen vielleicht ein Häuschen, naja, wenn er jetzt gerade aus Nordafrika kommt, wird er wahrscheinlich kein Häuschen bauen, ja? Aber trotzdem hat er Bedürfnisse und das schafft doch auch wieder Arbeit.
Ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz, er kann ja nichts arbeiten. Das Problem ist ja, er würde vielleicht, also es gibt eine große Menge an Arbeit, die ist auf dem Markt. Es ist ja ein Markt, nicht? Da wird Arbeit angeboten. Diese Arbeit ist wert 1 Euro pro Stunde.
Ja.
Du kannst aber in diesem Land nicht für 1 Euro pro Stunde arbeiten gehen. So funktioniert das gesamte System nicht, weil das Problem ist ja, dass selbst wenn du für 1 Euro pro Stunde du arbeiten gingest, ja, würde der Staat sofort von dir verlangen, dass du dich sozial versicherst. Und das wäre von diesem Gehalt überhaupt nicht möglich. Also da ist ein Fehler im System. Das ist aber auch dumm, das jetzt zu diskutieren, weil das gehört überhaupt nicht in diese Sendung.
Ist okay. Ja. Gehen wir über zum eigentlichen Thema. Ich hatte noch die Frage, was mich einfach interessieren würde, von den Zuhörern, die jetzt zu Hause lauschen, wenn ihr denn gegen Videoüberwachung seid und ihr latscht jetzt über die Straße, so wie in Freiburg, und da gibt es dann einen Laden, der filmt quer über die Straßenbahnschienen bis auf die andere Seite rüber, oder das LP ist eine Diskothek, die filmt nachts die halbe Straße, oder das Exit, was eine Kamera installiert hat, was den Mädels wirklich in den Ausschnitt reingafft, ja, wenn die an der Kasse stehen.
Ist die online?
Bitte?
Ist die online, die Kamera?
Die ist nicht online, nee. Wenn ich sowas wieder finden sollte, dann melde ich mich.
Ist nett, danke.
Chaosradio@ccc.
Ja, schon klar. erstens, was geht euch da durch den Kopf? Entwickelt ihr, also bei mir geht es immer so, dass ich so eine richtige Wut empfinde, ja, weil man auch so ein Stück weit immer, der Dumme ist, ja, der sich dann aufregt und es passiert dann doch nichts. Oder wie geht ihr damit um? Schreibt ihr Brief an den Datenschutzbeauftragten oder zückt ihr nachts den Farbbeutel mit, also es soll jetzt kein Aufruf zur Strafzeit sein, das ist eine Frage. Mich würde es einfach interessieren, was macht ihr dann? Ne?
Also du kannst natürlich schon dein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen, solange du keine Sachbeschädigung dabei begehst. Das heißt also, die Substanz darf nicht beschädigt werden der Kamera.
Die Frage richtete sich jetzt eher an die Zuhörer, ja. Was habt ihr schon gemacht, ja?
Also du möchtest ganz gerne, dass wir den Anrufern diese Frage stellen.
Genau.
Das Problem ist, dass die Sendung gleich zu Ende ist und wir noch von uns aus sehr viel zu erzählen haben. Da hättest du früher mitkommen können.
Ärgerlich,
Freundchen.
Wir tun es auf die Liste.
Wir tun es auf die Liste, genau, für in 3 Jahren.
Alles klar.
Marc, danke für deinen Anruf.
Gut, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und das letzte Wort am Telefon hat Thomas Alt-Landsberg.
Hi.
Hallo.
Hallo, und ich würde sagen, dass ich, also meiner Meinung nach würde ich sagen, dass man es heutzutage wirklich so straight durchziehen muss, dass man überwacht, weil das ist meiner Meinung nach einfach mal wirklich sicherer, ja, würde ich sagen.
Warum, inwiefern?
Sicherer, wenn man das heute betrachtet, also diese Kleinigkeiten, die gerade der Mike gesagt hat, das mit dem, dass man am Club da in den Ausschnitt von Frauen reinguckt, ich meine, das sind Kleinigkeiten, aber wenn man dann sieht, die Kriminalität ist ja heutzutage ziemlich hoch und deswegen denke ich, ist es da schon angebracht, dass man da überwacht und ja, denke ich schon.
Vielleicht genau Eriks Thema jetzt, oder?
Ja, also zum einen, die Kriminalität ist nicht höher, als sie vor 10 Jahren war, zumindest wenn man den offiziellen Statistiken glaubt, die natürlich auch nicht die wirkliche Kriminalität widerspiegeln, aber es ist immer überraschend, wie da schnell die Keule rausgezogen wird und das mit wachsender Kriminalität begründet wird, weil die Zahlen es eigentlich nicht hergeben. Aber zur Wirksamkeit von Kameras, also es lässt sich letztlich nicht pauschal beurteilen, weil es wirklich stark davon abhängt, wie wird's gemacht und wo wird's gemacht. Und Videoüberwachung kann so unterschiedlich aussehen. Das kann halt eben wirklich nur die Kamera sein, die aufzeichnet. Es kann eine Kamera sein, wo Leute dahinter sitzen. Und auch wenn Leute dahinter sitzen, können es gut ausgebildete oder schlecht ausgebildete Leute sein. Es können Leute sein, die praktisch hoch motiviert sind, weil sie irgendwie das ihre letzte Chance ist, einen Job zu haben. Es können Leute im Studium sein, die das machen, um sich ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, die aber wissen, dass ein halbes Jahr später irgendwie woanders sind und dementsprechend unmotiviert sind. Pauschalurteile gibt's nicht. Es hat in Großbritannien eine große Studie gegeben im Auftrag des Innenministeriums, die kam, oder das Home Office hat praktisch diese Studie beauftragt, da haben die irgendwie 18 Evaluationen, eben praktisch wo Sachen schon untersucht wurden, nochmal zusammengefasst und kamen zu dem Ergebnis, dass es also einen kriminalpräventiven Effekt von etwa 4% hätte. Also die Kriminalität praktisch ist in der Gesamtschau um 4% zurückgegangen, was man also bei dem Aufwand und bei den Kosten, die da irgendwie entstanden sind, man wirklich sagen kann, es klingt nach einem unverhältnismäßigen Eingriff.
Tom, wenn du sagst, also dein Sicherheitsempfinden, also deine subjektive Sicherheit ist höher, wenn du weißt, dass alle möglichen Ecken Kamera überwacht sind. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Das was jetzt gerade gesagt wurde, das sind ja wirklich Fakten, dass die Kriminalität nicht gestiegen ist. Aber wenn man persönlich sowas miterlebt hat, also...
Nee, darum frage ich. Also dein subjektives Empfinden ist, du fühlst dich sicherer, wenn Kameras da sind.
Ja, richtig.
So, was müsste passieren, damit du sagst, so jetzt reicht's? Also was müsste dir persönlich widerfahren, damit du sagst, hey Moment mal, jetzt ist der Eingriff in meine Privatsphäre ein zu tiefer Eingriff, ein zu weitgehender Eingriff?
Das wäre einfach das Home, also das Homebase, ja, also bei einem zu Hause würde ich sagen, das wäre einfach mal viel zu weit, ja.
Das heißt, wenn sie eben wissen, wen du wann angerufen hast, welche Internetseiten du dir angeguckt hast.
Richtig. Also mir geht es jetzt speziell diesen offiziellen Teil, also wenn ich jetzt beispielsweise mich in die Bahn setze oder wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, das meine ich, das wär's.
Alles klar, danke für deinen Anruf, Tom.
Ja, okay, gut, tschüss.
Und gute Nacht. Ich meine, das ist eben das Problem, es ist einfach da, es lässt sich ja nicht, also ne, Tom hat ein erhöhtes Sicherheitsempfinden, wenn er auf einem kameraüberwachten Ort ist, und das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, das ist ja wahrscheinlich auch das Problem, dass es auf so einer psychologischen, tiefen psychologischen Ebene in einem selber stattfindet, dass du es gar nicht aus den Leuten rausbekommst.
Auf der Ebene wird ja teilweise auch politisch argumentiert.
Ja, natürlich.
Manche Sicherheitspolitiker sagen ja ganz offen, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt unbedingt die Kriminalitätsraten senken oder so Selbstmordanschläge verhindern, das geht gar nicht im Zweifelsfall, wenn die Leute sich geschickt genug anstellen, sondern was wir erreichen wollen, dass die Bevölkerung sich sicherer fühlt.
Das war das nicht Merkel oder Stoiber?
Das hat man von verschiedenen
vor kurzem noch gesagt hat, dass die Deutschen sich viel zu sicher fühlten.
Ah.
Also das fand ich ein sehr, sehr bemerkenswertes Zitat. Das ist, die Zeit, Worte der Woche ist da immer so eine Rubrik. Ne? Da war das vor ein paar Wochen mal drin.
Also normalerweise
die Deutschen fühlen sich viel zu sicher.
Dass die immer nach so Anschlägen sagen, es muss jetzt was gemacht werden, damit die Leute sich sicherer fühlen.
Ja,
das ist auch eher symbolische Politik. Ne? Da frage ich mich schon, was für eine Rolle hat Politik da noch? Ne? Will man nur sozusagen das Gefühl der Leute verbessern oder will man die reale Lage verbessern? Mhm. Aber ja,
hatten wir deine Forschungsergebnisse, entschuldige, Eriks Forschungsergebnisse schon irgendwie jetzt?
Na, wir haben selber abgegrast. Selber in dem Projekt haben wir das nicht untersucht, inwieweit Videoüberwachung effektiv ist. Das, was ich eben gesagt habe, sind letztlich existierende Studien halt. Mhm. Mehr kann ich dazu also nicht sagen.
Ich wollte noch mal kurz versuchen, den Bogen zu spannen von dieser Kameraüberwachungsdiskussion, Videoüberwachungsdiskussion zu anderen Formen von Überwachung. Bei den Kameras ist ja eigentlich noch vergleichsweise harmlos, ne? Da wird man sozusagen, wenn man im Supermarkt irgendwo rumläuft oder auch auf dem öffentlichen Platz oder in der U-Bahn oder sowas, wird erstmal nur mein Gesicht gefilmt oder was ich da mache. Das wird maximal 24 Stunden aufgehoben, im privaten Bereich teilweise 48 Stunden, danach werden die Bänder wieder gelöscht. Da weiß aber erstmal noch keiner, wer ist denn dieser Typ, der da in der U-Bahn sitzt. Mhm. Ne? Also es ist eigentlich erstmal noch relativ anonym. Es gibt aber ja Anstrengungen in anderen Bereichen, wo das viel, viel klarer identifiziert werden kann. Ne? Also die Pläne der EU-Innenminister im Moment zur Datenvorratsspeicherung im Internet oder auch von Handydaten, wo wirklich immer ja unmittelbar zurückverfolgt werden kann über den Provider. Wer hat denn da jetzt diese Webseite besucht? Oder wer hat wem welche E-Mails geschickt? Oder welches Handy, das natürlich auch auf einen bestimmten Namen registriert ist normalerweise, war wann, wo, in welcher Funkzelle eingeloggt? Mhm. Und die Daten sollen 12 Monate aufbewahrt werden, komplett, für die ganze EU. Das finde ich also eine Sache, die geht wesentlich weiter als diese Kameradiskussion sogar.
Wer bezahlt das? Also wer bezahlt diese Speicherung? Weil irgendwer muss diese Festplatten kaufen, worauf das gespeichert ist, und diese Festplatten irgendwo einbauen. Und
ja, da gibt es jetzt eine interessante Allianz von Bürgerrechtsorganisationen und der Privatwirtschaft, weil die ganzen Internetprovider auch Sturm laufen gegen diese EU-Pläne und sagen, das wird alles monströs teuer. Die großen Firmen, AOL und sowas, die könnten sich das eventuell noch leisten. Die müssen einfach riesige Serverfarmen aufbauen und terabyteweise Festplatten da irgendwo installieren, das alles speichern. Die Auswertung wird dann eh noch ein technisches Problem hinterher. Aber kleine Provider können sich das zum Teil gar nicht leisten. Die sagen dann, nee, das wird uns zu teuer. Und der Staat hat effektiv nicht das Geld, um denen sämtliche Kosten zu erstatten. Aber mein Punkt ist nur, dass man sozusagen da viel direkter auch Leute überwachen kann. Ne? Wenn jemand sehr viel im Netz ist und da mit Freunden Kontakt hält, einkaufen geht, Zeitung liest oder sowas, da kann man ja wirklich anhand der Logdateien, auch wenn man nur die Verkehrsdaten speichert, nicht mal die Inhalte, kann man ja schon sagen, man hat, was weiß ich, 10 Minuten auf der und der Webseite verbracht, bevor man dann 10 Minuten später auf die nächste Webseite geklickt hat. Das heißt, man kann direkt den Leuten individuell zuordnen, wer hat wie lange welche Artikel auf irgendeiner Online-Zeitung oder sonst wo gelesen. Mhm. Und das geht ja wesentlich weiter noch.
Wie hat er sich danach verhalten?
Ja, zum Beispiel. Mhm. Und das geht ja wesentlich weiter als die Kameraüberwachung, wo man erstmal überhaupt nicht weiß, wer ist diese Person. Ne? Mhm. Und es wird ja auch im Supermarkt nicht von den Kameras genau gespeichert, welches Regal hat sich welcher Mensch wie lange angeguckt oder so. Welche
Produkte noch obwohl das doch wahrscheinlich ein leichtes wäre, oder?
Ja, die gucken natürlich schon, wo auch, ich glaube, da werden diese Supermarktkameras auch für genutzt. Wo stehen die Kunden länger rum und gucken sich die Ware an, wo stehen die weniger,
und so,
sozusagen auch zu Marktforschungszwecken. Aber das ist dann eher anonym.
Das habe ich mal kennengelernt, und zwar gibt es so eine Firma, die, ich weiß nicht, die meisten Shopping-Malls in Deutschland irgendwie geplant und gebaut hat. Und die werten tatsächlich aus. Also da habe ich mich mal mit so einem Pressesprecher unterhalten.
Ja, das ist ja okay, da kann man ja auch irgendwelche
Studenten hinsetzen und sagen. Genau, wir stellen da eine Marmorsäule hin, damit die Leute da langlaufen und sich diese Schaufenster auch noch angucken.
Ja, also, aber dann sind die Leute, die da langlaufen, erstmal anonym. Ja. Da werden sozusagen, kannst du auch Strichlisten machen und jemanden hinsetzen, der das mitzählt. Ne? Aber wenn ich das im Internet mache, kann man ja unmittelbar den Personen zuordnen. Was haben sie wie lange da gemacht? Welche Waren oder was weiß ich, haben sie sich wie lange angeguckt? Das ist sozusagen, da ist die Gefahr für die Privatsphäre viel größer. Und da gibt es auch dann, glaube ich, einen ziemlich großen Graubereich zwischen, was ist noch meine Privatsphäre, my home oder sowas, und was ist öffentlicher Raum, wo ich auch beobachtet werden darf. Und das wollte ich nochmal gegen Ende der Sendung darauf hinweisen, gegen diese Pläne der EU-Innenminister zur Datenvorratsspeicherung, also verpflichtende 12 Monate lange Datenspeicherung sämtlicher Internetverbindungsdaten, also sozusagen der ganzen Clickstream, wie man es immer so nennt, gibt es A, Widerstand aus dem Europäischen Parlament schon seit einer Weile, die da echt Rückendeckung brauchen. Und es gibt seit, jetzt haben wir Donnerstag schon, also seit heute eine internationale Kampagne dazu von diversen europäischen Organisationen, gestartet von ein paar holländischen Internetprovidern zusammen mit der mit dem Dachverband der europäischen Bürgerrechtsorganisation im Internet, der nennt sich European Digital Rights, ist unter www.edri.org zu finden. Da gibt es eine Kampagne gegen diese Datenvorratsspeicherung der EU, kann man auch die Petition unterzeichnen, und da wird sich in nächster Zeit noch einiges tun.
Wie groß ist der Widerstand aus dem Europäischen Parlament?
Der ist zumindest mehrheitlich. Mhm. Also es gab vor ein paar Monaten.
Wer ist der Widerstand des Widerstands? Also wer hätte gerne diese Datenspeicherung? Lässt sich das in irgendwelchen Lagern festmachen oder geht das quer durch alle Parteien?
Das geht zum Teil quer durch die Parteien. Das ist eher sozusagen, wer aus der Sicherheitspolitik kommt, Innenpolitik oder sowas als Hintergrund hat. Das kann dann auch ein Sozialdemokrat sein oder ein Konservativer oder so, das ist relativ wurscht. Der ist eher für Überwachung. Mhm. Die Leute, die Wirtschaftspolitik machen, die Internetpolitik machen und sowas, sind tendenziell dagegen. Und im Europäischen Parlament gibt es seit Jahr und Tag eine relativ deutliche Mehrheit gegen diese Pläne. Also so ähnlich wie das bei Softwarepatenten auch gelaufen ist vor einer Weile. EU-Kommission und Rat will irgendwas, was wir nicht so toll finden als User. Und das Parlament ist eher auf unserer Seite. Und das sollte man da sozusagen auch unterstützen.
EDRI.org.
European Digital Rights.
Gibt's, Erik, gibt's von dir noch irgendwelche interessanten Links, wo die Leute vielleicht nochmal was nachlesen können, Statistiken oder sowas zur Kameraüberwachung? Hast du was parat?
Also zum einen natürlich die Projektwebseite, die wir haben, wobei da leider alles auf Englisch ist. Das ist www.urbaneye.net, also urbanenet.net. Und dann ist es so, dass wir, also ich auch in einem Arbeitskreis Videoüberwachung und Bürgerrechte mitarbeite, dessen Website lange Zeit ziemlich tot war. Es sieht wohl aber so aus, als ob die jetzt demnächst wiederbelebt wird.
Mit so Fotos.
Und das ist dann aufzurufen, da sind die Informationen dann auf Deutsch und das soll auch relativ interaktiv dann werden, wenn es soweit ist. Das wird dann unter akvue, also akvue.de laufen. Und ich hoffe, dass wir dann Mitte August mit am Start sind.
Was ich noch empfehlen kann zum Thema generell Bürgerrechte im Internet, ist das wunderbare Blog von unserem Freund Markus Beckedahl unter netzpolitik.org.
Richtig.
Da gibt es auch mal ganz viel zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Datenschutz, Internetüberwachung.
Markus macht auch den ganzen Tag nichts anderes, ne?
Ja, nee, der lebt davon. Ja,
genau.
Das ist super.
Hut ab.
Achso, die Kampagne von EDRI und den anderen, die hat auch eine eigene Website, die ist leider ein bisschen lang, aber wenn man Englisch kann, recht einfach zu merken. www.dataretentionisnosolution in einem Wort .com, glaube ich sogar, komischerweise.
Ja, edri.org ist vielleicht das Einfachste. Ansonsten ccc.de. Da wird es ja sicherlich dann auch zu dieser Sendung den einen oder anderen Begleittext geben mit dem einen oder anderen Begleitlink. Nicht wahr?
Jo. Und bei chaosradio.de werden auch die Links dann nochmal draufstehen, oder?
Können wir denn machen? Also müsst ihr zuschicken und so. Das kriegen wir dann schon. Da packen wir das drauf. Wer noch ganz spontan schnell entschlossen nach Holland fahren will, zur What the Heck, da findet ja gerade ein Camp statt.
Wollen wir noch schnell?
Ja, auf dem Camp haben sie gerade diese Kampagne auch gestartet. Da sitzt ja zum Beispiel der besagte Markus und übersetzt es schnell auch auf Deutsch, die Petition.
Da fahren wir schnell hin, ich habe gerade einen Diesel vollgetankt. Oh, ja.
Das Wetter ist, glaube ich, leider gerade nicht so prall, aber es soll
Minister, wir fahren jetzt
morgen
nach Holland.
35 Grad in Berlin, ja.
Bleiben wir lieber hier.
Ja, nee, wird schon. Wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall in Holland und habt schönes Wetter, habt Spaß am Wochenende. Ich selbst bin leider auch nicht da, aber wird bestimmt lustig. Also wer da noch spontan hin will, www.whattheheck.org, glaube ich.
Ansonsten edri.org. Vielen Dank, Frank. Mhm. Vielen Dank, Erik.
Ralf, genau.
Es tut mir leid, ich wollte
an seinen Namensgedächtnis.
Nein, ich wollte vor allen Dingen, Bendrat, deinen Nachnamen hatte ich gerade im Kopf und der Vorname war weg.
So, naja.
Das war also super, ich hätte jetzt Herr B gesagt. Sonst
Bendrat ist eh besser, findet man unter Google leichter.
Ralf nicht so?
Na, Ralf gibt es zu viele.
Achso, mit PH oder mit F?
Mit F.
Gut, danke, dass ihr hier wart.
Ja, danke euch.
Das war Chaos Radio. Chaos Radio 104 war das, was ihr gehört habt. Chaos Radio gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat, so also auch dann am, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30.8. Am letzten Mittwoch im August gibt es das nächste Chaos Radio hier auf Fritz, dann auch wieder um 22 Uhr. Vielen Dank, dass ihr hier wart, vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit dem
Nightflight.
31.8. Juli und August haben beide 31 Tage. Das ist Wahnsinn.
Genau.
Ich bin wirklich in einem Maße begeistert. So, nochmal ab 1 Uhr Nightflight mit Martin Petersdorf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein. Gute Nacht.
don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. No, no, no.
We'll be right back.